Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 221. Es ist Samstag, der 23. Dezember, Christmas Eve sozusagen. 17.24 Uhr, mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann.
Hi. Na, hast du schon einen Weihnachtsbaum gekauft?
Selbstverständlich nicht.
Du bist nicht deiner Pflicht als guter Deutscher nachgekommen.
Nee, ich bin ja Staatszersetzer von hobbymäßig, von daher.
Was?
Aber ich muss
dass
zugeben,
dass du die Wirtschaft des Sauerlands so im Stich lässt, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, tut mir leid, das Sauerland ist mir einfach egal. Wobei ich ja zugeben muss, wir haben so ein, ich weiß nicht, irgend so ein Gestrüpp, ich sag mal. Andere Leute haben das, glaube ich, als Hecke. Ich habe keine Botanik, ist mir also ein Weihnachtsbaumförmiges Gestrüpp, ungefähr 50 Zentimeter hoch, was normalerweise auf dem Balkon steht. Das steht jetzt drin und hat so ein paar Lämpchen dran.
Na dann.
So Cargo-Kult und so. Aber das wird jedes Jahr recycelt. Also das,
hat das Sauerland nichts.
Ich wollte gerade sagen, es ist, wenn wir gute Deutsche werden, müssen wir es wegschmeißen, jedes Jahr ein neues kaufen.
Ja, eben. Für die Wirtschaft.
Für die Wirtschaft. In diesem Sinne, Prost.
Ach ja.
Für die Wirtschaft. So eine geile American Dad Folge, wo sie irgendwie Takeout bestellen und dann irgendwie auch irgendwie ihr Geschirr irgendwie gleich wegschmeißen und das kaufen wir alles morgen neu. Wir sind gute Amerikaner. Für die Wirtschaft, ja. Ja, war das jetzt schon der Downer für diese Sendung, dass die Wirtschaft leidet, weil wir die...
Ich hatte irgendwie gar nicht so große Lust für Downer diese Woche.
Stimmt, ist ja auch wieder Weihnachtszeit, es ist ja als an sich schon ein Downer.
Ich weiß nicht, keine Ahnung, man könnte darauf fokussieren, dass... was ich sehr spannend momentan finde, ist die Entwicklung der erneuerbaren Energien. Wie ich jetzt sicher in den letzten Wochen schon ein paar Mal wiederholt habe, die Photovoltaikmodule verfallen im Preis, wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut. Das geht so weit, dass es, das ist interessant übrigens, kennst du den Podcast Mikroökonom?
Sagt mir nichts, ne?
Ist auch ein Podcast über Wirtschaft. In der jüngsten Folge 283 reden sie über die Windenergie unter anderem. Also reden wir verschiedene Themen, aber das erste Thema sind tatsächlich die Probleme momentan der Windkraftbranche. Und das ist sehr interessant, denn die Windkraftenergie, die Windkraftbranche ist tatsächlich etwas ins Straucheln gekommen international, weil Solarstrom so extrem billig ist.
Die Windkraft ist in Straucheln geraten, weil das Solar so billig ist. Okay.
Ja, bisher galt nämlich Windenergie ja mehr oder minder als günstigste Art, Strom zu produzieren, auch wenn hier irgendwelche konservativen Spacken dir irgendwas anderes erzählen. Mhm. Aber so von der Gesamtrechnung her ist Windenergie sehr, sehr günstig. Mhm. Insbesondere, wenn du halt so, keine Ahnung, große Windparks betrachtest.
Ja.
Die Solarenergie ist allerdings noch günstiger geworden und das geht dann eben mit verschiedenen Effekten einher, die man da in Beziehung setzen muss, wie zum Beispiel, dass Windenergieanlagen sehr teuer sind, du brauchst sehr viel Kapital, um so ein Ding hinzustellen. Hm. Und Solarenergie ist da flexibler, aber die verschiedenen Dinge, wie die zusammenhängen, Solarenergie, Windenergie, genauer reinziehen will, kann ich diesen Podcast empfehlen. Das habe ich heute gehört, fand ich sehr spannend. Mhm. Können wir mal verlinken.
Also so viel. Gar kein Downer. Ist ja lang. Gut.
Ja, das Interessante ist mit erneuerbaren Energien, es geht tatsächlich voran. Das ist total spannend.
Nicht in Deutschland, aber es geht voran. Na gut,
auch in Deutschland. Photovoltaik ist auch hier ein großes Thema. Hm. Ach so, und übrigens Deutschland.
Da lacht er erstmal.
Schöne Überschrift übrigens aus dieser Woche. Großbritannien, also diese anderen Idioten. Naja.
Die anderen Spinner, ja.
Großbritannien stoppt Pilotprojekte für Heizen mit Wasserstoff.
Nein.
Zu teuer, zu gefährlich, zu kompliziert. Experten empfehlen Werbepumpeneinbau.
Das kann der FDP nicht gefallen. Sind die Engländer schon die Links?
Technologieoffenheit, die muss zur Not mit Gesetzen durchgesetzt werden.
Also im Notfall müssen die Leute gezwungen werden, mit Streichhölzern in ihre Wohnungen zu heizen. Das kann nicht wahr sein, dass jetzt hier alle...
Das ist großartig. Ja, auch zu teuer, zu schwierig, zu kompliziert und vor allen Dingen viel zu gefährlich. Hm.
Ja, gut, vielleicht lernen wir es ja doch noch.
Ja, die Frage ist nur, ob wir es rechtzeitig lernen.
I doubt it.
Nein, das ist gar nicht mal so ein Ding. Wer ja ganz, ganz vorne dabei ist bei erneuerbaren Energien, sind die Chinesen.
Durch
enorme staatliche Subventionen in Windkraft und Solarenergie.
Naja,
die wir hier abgeschafft haben.
Ja, irgendeiner muss den Markt übernehmen.
Ja. Übrigens, apropos China, noch ein interessantes Ding, so in Bezug auf Energiewende zumindest, ist, dass China sich darauf vorbereitet, sehr, sehr viele Autos zu exportieren in den nächsten Jahren.
Ja, ich sag mal.
Also zumindest im Sinne von Antriebswende. Ob das jetzt was Gutes ist oder Schlechtes ist, kann man im Blick auf eine angedachte Verkehrswende wiederum diskutieren, sage ich mal. Viele neue Blechkisten ist sicherlich nicht unbedingt was Gutes so insgesamt in der Gesamtrechnung betrachtet, aber zumindest im Blick auf den Teilaspekt Antriebswende ist das interessant. Also es gab da einen Artikel bei der, wie heißt dieses Wirtschaftsblatt? Wirtschaftswoche? Nee.
Das gibt es. Es gibt auch sowas wie Handelsblatt. Das kenne ich auch noch.
Der Chines.
Google mal der Chines.
So bereitet China den Auto-Tsunami vor. Die machen bei der Wirtschaftswoche tatsächlich ab und zu solche Artikel, wo sie Luftbilder besprechen und vor allem es ist, du kannst tatsächlich die Entwicklung der chinesischen Automobilindustrie an Luftbildern ablesen, indem sie Luftbilder von Industrieanlagen vergleichen.
Mhm. Okay.
So von vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, vor 3 Jahren, vor einem Jahr und so. Und da siehst du, wie halt so gewaltige Flächen irgendwie plötzlich planiert werden und dann so Hallen entstehen. Und was muss da ja passieren in diesen Hallen?
Wow.
Produzieren natürlich erstmal Elektrofahrzeuge für den heimischen Markt. China hat dann, ist ja ein riesiger eigener Markt. Also wir gucken ja immer nur so hin im Sinne von, die bauen unser Zeug da, aber chinesische Menschen haben zunehmend Geld auch, um halt selber für Konsum auszugeben. Und das ist für chinesische Unternehmen inzwischen natürlich der interessanteste Markt erstmal, weil die ganze Logistik-Ding ist halt ein Riesenthema, aber es gibt bei der Wirtschaftswoche so interessante Bilder, wo sie betrachtet haben, Hafenanlagen und Exportanlagen, die in den letzten Jahren umgebaut wurden oder weiter und momentan umgebaut werden in Kfz-Exporthäfen. Momentan, soweit ich das verstehe, ist China noch sehr stark beim Export von Verbrennerfahrzeugen, aber die bauen da so in der Nähe der Elektrofabriken halt jetzt gewaltige Exportkapazitäten aus und das könnte tatsächlich, ich sag mal, spannend werden für die europäische Automobilwirtschaft.
Naja, ich sag mal, mit Ruhm bekleckern sie sich ja gerade nicht, was so die Elektrofahrzeuge angeht, ne? Also gibt schon ein paar, aber.
Ja, der ID2, der soll ja 2025 oder 2026. Wobei, ja, VW, gell, so deutsche Automobilindustrie, ja, gell. Renault hat ja jetzt, glaube ich, so 3 Elektrofahrzeuge für nächstes Jahr vorgestellt, gell.
Das kann ich
alle mir unter 25.000.
Ja, und wenn du jetzt unbedingt ein Elektroauto haben wollen würdest, könntest und jetzt keinen riesen Ansprüche hast, so eine Zoe kannst du dir ja fast immer kaufen, also.
Ja, yeah, ja, yeah, genau. Renault ist da gerade ziemlich weit voran.
Mhm. Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Auto bräuchte, würde ich wahrscheinlich auch erstmal bei Renault gucken.
Hm. Ich mag ja meinen Polo sehr gerne eigentlich vom Auto, aber es gibt halt keine vernünftige Alternative bei Elektro für meinen Bedarf. Ich will halt nicht so ein Monstrum. SUV mit einer Batterie drin.
Ja, und abgesehen davon willst du dir das ja auch nicht leisten. Also
ja, eben. Also für meinen Mobilitätsbedarf. Was ich sehr schön finde, ist dieser dieses ganz kleine Autochen von VW.
Der Up.
Ja, den gab es ja auch in E. Den sieht man hier manchmal.
Ja.
Also, weil ich das letztens gesehen habe, das meist zugelassen, also das Auto, für das am meisten Förderanträge gab.
Ja, klar. Da lohnt sich wahrscheinlich auch am meisten vom Preis-Leistungs-Verhältnis her so. Wobei der Up halt, das ist halt wie der E-Golf, ein umgebauter Verbrenner am Ende, ne? Das ist ja keine eigene.
Ja, aber ich hatte damals so Testvideos auch gesehen, also es schien ganz vernünftig.
Für VW-Verhältnis halt.
Ja, klar.
Ja.
Der ID3, der soll zwar halbwegs okay sein, so von der Technik inzwischen, aber die älteren Modelle sollen halt an der Software kranken. Und ja. So ein strategischer Mangel an Tasten.
Ja, da hatten sie jetzt zuletzt in ATP auch drüber gesprochen, so Mangel an Tasten, nicht nur bei Elektro, sondern auch bei Verbrennern, und das ist irgendwie so gerade.
Ja, VW will jetzt wieder Tasten einbauen, ne?
Ja, wahrscheinlich mit Aufpreis. Kannst du das suchen.
Nee, der ID2 soll tatsächlich wieder richtige Tasten kriegen. Zumindest für so Kernfunktionen wie Fensterheber oder sowas.
Ja. Das mit dem Touchscreen, das ist auch, nur wenn man das theoretisch über Touchscreen lösen kann, ist, das heißt das ja nicht, dass es eine gute Idee ist, ne?
Naja. Und noch so ein Thema Elektromobilität.
Mhm.
Die Firma NIO.
Mhm.
Hat es geschafft, über 1000 Kilometer mit einer Batterieladung zu fahren mit einem normalen E-Auto.
Aber nicht mit ihrem eigenen.
Doch, doch.
So.
Mit einer Solid-State-Batterie. Das ist so eine neue Technologie für Batterien. Ich blick da nicht so durch, bin da echt, dieses E-Auto-Thema ist für mich alles noch sehr großes Neuland. Aber wenn ich das richtig verstehe, soll das demnächst auf den Markt kommen?
Okay.
Nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wird teuer irgendwie. Die Batterie, das Modell, Preis des Modells beginnen bei knapp 38.000 Euro umgerechnet. Das könnte, ich glaube, nur die Batterie kostet irgendwie 30.000 Euro oder so. Aber dafür kannst du halt über 1000 Kilometer damit fahren und das Teil irgendwie so eine Viertelstunde laden oder so.
Mhm.
Es ist total faszinierende Akkutechnologie, die da so im Kommen ist.
Ja, das hört man ja, oder die Solid-State-Batterien, das hat man ja über die letzten Jahre hinweg schon immer wieder gehört. Wenn das jetzt wirklich kommt, dann wird das interessant, ja. Ich wusste gar nicht, dass es die Firma NIO noch gibt. Ich dachte, die hätten sich da irgendwie.
Ja, die sind am Kriseln. Ja, die sind am Kriseln. Das ist auch so ein Aspekt, wenn man jetzt nach China guckt. Übrigens, Automobilindustrie ist schwierig momentan. Also die chinesische Regierung fährt wohl Subventionen für die Automobilindustrie vor Ort zurück.
Mhm.
So dass diese Unternehmen momentan stark darauf fokussiert sind, sich neue Märkte zu erschließen, damit wahrscheinlich auch die Ausbau der Exportmöglichkeiten.
Mhm.
um stärker zu wachsen. Das führt aber zu, dass insbesondere kleine Anbieter nicht unbedingt mit der Skalierung hinterherkommen, wie zum Beispiel NIO, um halt tatsächlich den internationalen Markt auch zu bedienen.
Ja, das ist halt gut, das ist ja am Ende in jeder Branche, dass wenn es irgendwie um Skalierung geht, dass du als kleine Firma eigentlich keine Chance hast.
Was auf jeden Fall das interessante Thema ist, sowohl im Blick auf erneuerbare Energien als auch Antriebswende, was Kfz angeht, ist gerade China der interessante Ort.
Das wird noch interessant für den Autostandort Deutschland, wenn sie dann alle mit den chinesischen Karren rumfahren und dann die Entlassungen losgehen. Vielleicht wird er dann nochmal in Solar investiert.
Ja, es gibt da so vorsichtige Investitionen, aber das glaube ich nicht, dass du das wieder aufgefahren bekommst. Das kannst mit China nicht konkurrieren, was die Produktionskapazitäten Solar angeht.
Ja. Der Zug ist dann wahrscheinlich.
Du kannst das so ein bisschen strategisch fördern, so im Sinne von, wir wollen halt auch so ein bisschen unsere eigene Produktion haben, aber das ist nicht wirklich konkurrenzfähig ohne Subvention. Das heißt nicht, dass du es nicht vielleicht willst als Europa quasi, um halt so zumindest eine strategische Reserve zu haben, falls sich halt mal mit China irgendwie, ne?
Ich sag mal, wenn wir eins in den letzten Jahren gelernt haben, dass man sich von nicht irgendwelchen zweifelhaften Regimen irgendwie abhängig machen will.
Ja, also. Geopolitisch steht da ja im Raum, sowohl was Individualmobilität als auch was Stromversorgung angeht, von China abhängig zu werden. Ne?
Erst von Russland, jetzt von China.
Ja gut, aber von Russland waren wir nicht von der Stromversorgung so abhängig unbedingt.
Nee, das nicht, aber.
Aber ja, die Industrie vom billigen Gas, ja. Wir haben drüber diskutiert in den letzten 2 Jahren.
Ja.
Ja, so viel zum Einstieg.
Genau. weitere Threats aus dem Ausland. Threats von Meta gibt es jetzt auch in Deutschland.
Ja, ich habe keinen Instagram-Account, ich bin raus.
Ich habe auch keinen mehr, glaube ich. Aber ich habe es auch gar nicht jetzt ausprobiert. Also, ja, es gibt diesen Twitter-Klon von Facebook, der vor wenigen Monaten irgendwie der heißeste Scheiß seit geschnitten Brot war. Ich weiß auch nicht, was da los war. Nur in den USA oder ich sag mal nicht in Europa verfügbar und jetzt kann man auch in Deutschland Facebook wieder seine Daten geben. Yes!
Toll, ne?
Fabulös.
Ich kann mich kaum zurückhalten.
Was tatsächlich mich überrascht hat, war, dass sie auch die Föderierung, die sie irgendwann versprochen hatten, zumindest testweise bei einigen Accounts schon angeschaltet haben. Also es war ja lange das große Versprechen, ja, wir machen hier nicht nur irgendeinen Twitter-Klon, sondern wir wollen auch voll geil hier über ActivityPub in der föderierten Welt mitsprechen. Haben wenige Leute geglaubt, dass sie das wirklich machen. Jetzt haben sie da immerhin so testweise ein paar Sachen laufen. Was ich irgendwie sehr interessant fand, war dann die Reaktion einiger Leute, die dann so, ja, geil, jetzt mache ich mir einen Account bei Threads und dann können wir uns da folgen, so. Hast du das mit dem föderiert schon verstanden, oder? Du kannst auch immer deinen Account hier behalten, dann brauchst du nicht zu Threads gehen. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn das doch alles föderiert, warum soll ich mir dann einen Account bei Threads machen? Das ist ja im Grunde so, weiß ich nicht, ich habe meinen...
Das föderiert ja nicht richtig.
Nee, noch nicht, aber ich sag mal, wenn sie das wirklich durchziehen, also wenn sie das durchziehen und dann wirklich so ein vollwertiger Player in dem Fediverse werden... Warum?
Momentan, weil ich das verstanden habe, sieht es ja so aus, dass du quasi nur den Content aus Threads lesen kannst, ne?
Ja.
Du kannst nicht mit den Leuten von Threads interagieren.
Jetzt der Zustand ist ja eh gerade so sehr experimentell, aber wenn sie das wahr machen und wirklich vollwertige Föderation einschalten, warum zur Hölle sollte ich mir einen Account da machen? dann habe ich doch quasi die Völle, wenn ich eine Mastodon-Instanz habe, die nicht schon blockt, habe ich doch dann vollen Zugriff auf deren Nutzer, beziehungsweise deren Nutzer können mir folgen. Warum sollte ich da einen Account machen? Das ist doch völlig Banane.
Dass du nicht mehr mit den nervigen Nerds auf Mastodon rumhängen musst, die dich dauernd annerven, weil du keine Bildbeschreibung reingeschrieben hast.
Das können sie auf Threads ja auch, wenn sie mir da folgen. Also es ist so als, keine Ahnung, hey geil, ich gehe jetzt zu Google Mail, weil...
Oder das ist eine algorithmische Timeline.
Ja gut, das scheint ja für einige Leute tatsächlich irgendwie ein Argument zu sein, wo ich mich auch frage, was stimmt mit euch nicht? Hey, das, was du abonniert hast, zeigen wir dir jetzt nicht mehr. Aber wir zeigen dir Ausschnitte davon plus anderen Shit, den du nicht sehen willst. Das klingt wie ein Deal. Das klingt wie Privatfernsehen mit extra Werbung. Geil. Hey, also, das ist natürlich jetzt alles sehr polemisch. Also ich kann schon irgendwie Leute verstehen, die so eine Timeline nicht irgendwie wirklich Post für Post lesen wollen, sondern einfach nur die App irgendwie zweimal am Tag aufmachen wollen und so den heißen Scheiß irgendwie mitbekommen haben wollen. Das, ja, fein von mir aus, aber I don't get it. Und was man so hört, sind ja jetzt irgendwie auf Blue Sky Leute sind gerade sehr irgendwie worried about über Threads, so dass sie da halt ihre Nutzer verlieren.
Also irgendwie sehr. Ach, die haben mir einen Invite geschickt, Blue Sky.
Blue Sky hat dir einen Invite geschickt.
Ja, ja.
Interessant. Jack Dorsey persönlich, oder?
Ich habe vergessen, läuft der ab? Ich habe den nie eingeschickt.
Ich habe genauso viele Blue Sky Accounts wie Threads Accounts. Ich habe keine Ahnung.
Ich hätte mich irgendwie da mal in die Waitlist eingetragen und jetzt habe ich einen Account bekommen. Ja. Vor 4 Wochen. Ich bin so heiß aufs Blue Sky. Ich muss aber echt einen Account machen. Lass mal stecken, ja.
Ja. Ja, auf der anderen Seite gibt's ja jetzt, also auf der Instanz, auf der wir beide drauf sind, auf chaos.social, die haben ja schon vor Monaten Threads geblockt, bevor es den Service in Deutschland überhaupt gab.
Oh ja.
Fand ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen Überreaktion. Also ich könnte mir schon vorstellen, mittelfristig, dass wenn da irgendwie interessanter Content ist und die föderieren, dass ich dann da auch jemandem folgen wollen würde oder könnte oder was auch immer. Aber auf der anderen Seite muss es soweit erstmal kommen. Dann kann ich mir immer noch
einen eigenen Server klicken. Du kannst ja noch einen Account bei Mastodon Social machen oder so.
Ja, oder ich klicke mir einfach einen eigenen Server und schiebe migriere oder so.
Ja. Keine Ahnung. Das mit dem Blocken, ich glaube, man muss halt Mastodon anders begreifen. Das sind halt Communities, die in gewissem Maße miteinander interagieren. Mhm. Was die versuchen bei Chaos Social ist halt, ihre Community zu schützen vor bestimmten Dingen, wo halt sie wissen, dass sie sehr viele vulnerable Menschen in dieser Community haben, die versuchen sie zu schützen, beziehungsweise darin zu unterstützen, da ein Social Media Rückzugsort zu haben. Und wenn dir quasi diese Moderationsregeln, die sie dafür erheben, nicht gefallen, hast du ja, wie gesagt, wie du schon sagst, in diesem föderierten Netzwerk die Möglichkeit, jederzeit deinen Account da zu wechseln oder so.
Ja.
Siehe, wie der Seemann, der die Tage irgendwie da sich zensiert fühlte und jetzt auch irgendwie die Instanz gewechselt hat.
Ja, das war auch sehr witzig. Es hatte so ein bisschen Kleinkinder-Vibes, aber
na gut. Ich hab's gemutet, weil es mich so aufgeregt hat. Diese Funktion Mute for One Week, die ist echt praktisch, so, wenn so jemand irgendwie gerade so durch eine schlechte Phase geht, so.
Ja.
Ja. Ist schlimm für dich, ist okay, aber ich muss das jetzt nicht dauernd lesen.
Ja, das, ja, da hast du hast du recht, ja. Ja, also ich kann diese Community-Richtlinien, kann ich auch irgendwie verstehen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da mega dran stoße. Ich finde es halt so, ja, weiß ich nicht. Ist halt, wie es ist. Ich fände es halt irgendwie besser, wenn das so Nutzer für sich allein entscheiden können. Aber können sie am Ende auch, dann geht man halt woanders hin, wenn man das irgendwie will. Also, das ist ja das Schöne am an der föderierten Welt. Da kannst du einfach.
Ja, ich glaube, man muss das anders betrachten. Das ist halt ein anderes Denken im Fediverse. Das ist halt dieses protokollbasierte Social Media Denken.
Ja.
Das ist irgendwie, muss man sich daran erst gewöhnen, glaube ich.
Ja.
Das ist eine neue Ära von Social Media im besten Fall, wenn das sich weiter etabliert und so. Ich meine, ich glaube nicht, dass Mastodon so gewaltiges Ding wird wie Twitter irgendwann.
Nö, das glaube ich auch nicht. Dafür ist Twitter auch immer noch zu groß. Also.
Aber Fediverse als Technologie ist recht stabil eigentlich.
Mhm. Ist halt, man guckt die E-Mail an, gibt's ja auch noch.
Ja, vor allen Dingen Fediverse wächst ja auch immer noch, immer weiter. Ne? Also
ja.
Manche Sachen kommen, manche gehen, aber so insgesamt so als Grundlagentechnologie ist es eigentlich sehr stabil, jetzt seit etlichen Jahren.
Mhm. Flipboard hatte ich ja auch gehört, dass die jetzt irgendwie föderieren wollen, wo ich nicht ganz verstehe, was da wohin föderieren soll, aber gut.
Die die packen gerade ihre gesamten Inhalte ins Fediverse.
Hm.
Du kannst, und vor allen Dingen, die haben ihren eigenen Server und du kannst den verschiedenen Kanälen von Flipboard auch über Mastodon jetzt folgen und so.
Hm. Ja.
Das ist total cool. Also du hast, keine Ahnung, so Blogs, so große Nachrichtenportale, die bei Flipboard einen eigenen Kanal haben, haben jetzt auch einen eigenen Mastodon-Account quasi, dem du folgen kannst und so.
Okay. Ja, das ist schon witzig.
Ich bin da nicht so richtig durchgestiegen auch, aber die machen da irgendwie Dinge.
Föderiert Tumblr jetzt eigentlich mittlerweile? Die hatten doch auch irgendwie erzählt, sie wollten damit.
Ach, die haben sich davon zurückgezogen. Alles.
Echt?
Ja, Tumblr wird mehr oder minder so jetzt festgeklopft, wie es gerade ist. Und die haben da die Leute abgezogen und das ist alles irgendwie.
Gut, Tumblr ist ja tot. Also, ich weiß nicht.
Automatic hat quasi gesagt, Tumblr wird so am Leben erhalten, aber da passiert nichts mehr groß.
Bin auch gerade auf dieser Seite, das ist ja ein Pop-up nach dem nächsten, jetzt komm, bitte melde dich an.
Okay. Ja, was interessanter ist, ist tatsächlich WordPress und Fediverse.
Mhm.
Da sind sie ja aktiv dran, also Blogs mehr ins Fediverse zu bringen.
Ja.
Und so Sachen wie Kommentare und Fediverse irgendwie so miteinander zu verheiraten und so und sonst was.
Ich hätte ja eigentlich lieber, dass sie mal Zwei-Faktor-Authentifizierung standardmäßig in ihrem System anbieten. Ich letztens nämlich drüber gestolpert, weil ich dachte, hey, könntest du mal Zwei-Faktor auf unserer WordPress-Instanz aktivieren? Stell ich fest, so, das gibt's gar nicht. So, okay, Angst, gegoogelt. Ja, da kann man sich voll geilen Plugin für runterladen. So, genau, irgend so ein Jürgen hat da ein Plugin geschrieben, was dann zwei Faktor und das geht dann irgendwann kaputt und dann kann ich mich nicht mehr anmelden oder was? Also, hell no.
Ja.
Ja, zentrales Security Feature. Installier doch einfach ein Plugin. Oh. Da dachte ich dann kurz, okay, doch Typo 3 machen.
Ja, genau. Wir machen unseren Podcast im nächsten Typo 3.
Ich bin mir sicher, da kennt
man. Da kann man schnell was in Typoskript zusammenhacken. Das ist überhaupt kein Problem.
Mir fällt da spontan mindestens eine Person ein, die das richtig gut finden würde. Ja. Ach ja. Genau, aber so viel zu diesem Facebook, Twitter. So, dann ich mache mal hier eine Kapitelmarke und gehe und dann kannst du den Rest ja 2 Stunden über Dings reden.
Also,
Küberpunk.
Ich hab ja Küberpunk. Ich habe ja schon zweimal über Küberpunk Cyberpunk 2077 geredet, aber ich habe noch nicht ausführlich geredet über die Erweiterung. Was lachst du so dreckig?
Auch nicht ausführlich.
Hä?
Wahrscheinlich jetzt alle Hörer gucken jetzt gerade auf ihr Handy, auf die Kapitelmarke so. Zwei Stunden? Zwei Stunden?
Nein, so lange nicht. Ich mach's kurz. Also es gibt für Cyberpunk 2077 gibt es eine Erweiterung, die heißt Phantom Liberty, die kam diesen Herbst raus.
DLC, ne?
Ein sogenannter, man nennt es DLC, ja, Downloadable Content heißt das, glaube ich, gell?
Kostet heutzutage auch extra oder ist es im Update
nee, dabei? Nee, das kostet extra.
Ah.
Mhm. Ja, nee, das ist auch Geld wert. Das ist quasi ein eigenes Spiel. Also auf Basis der Mechanik von Cyberpunk, aber was es macht, ist in dieser Stadt, das spielt Cyberpunk 2077 spielt in dieser Stadt Night City, es fügt der Stadt einen neuen Stadtteil hinzu. Das funktioniert insofern, dass dieser Stadtteil quasi eine kleine Enklave ist innerhalb der Stadt. Das ist so ein Gebiet, an dem du sonst vorbeigefahren bist und so, da kannst du jetzt quasi rein. Wenn du eine bestimmte Mission gemacht hast, danach kannst du da rein. Sag mal so. Das ist so quasi die Einstiegsmission für diese Extension und für die Story, die es erzählt. Die Story, die es erzählt, ist angesiedelt quasi mitten in der Hauptstory. Du kannst diese die Extension also quasi spielen, quasi Erweiterung der Hauptstory. Wenn du die Hauptstory schon durch hast, gibt es die Möglichkeit, ein neues Spiel zu starten mit einem fortgeschrittenen Charakter, der schon so hoch gelevelt ist, dass du da einsteigen kannst. Oder spielst du das Spiel einfach nochmal. Das ist deshalb notwendig, weil das Spiel auch quasi neues Ende für das Spiel bereithält. Für das Gesamtspiel. Story ist, glaube ich, bei dieser Erweiterung der wesentliche Punkt. Es ist nämlich eine sehr, 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 sehr gut ausgearbeitete Story. Also es ist so ein, man wird da so reingeworfen in einen politischen Spionage-Thriller, der wirklich gut ausgearbeitet ist. Quasi dein Hauptgegenüber wird gespielt von Idris Elba, dem Schauspieler, ne? Der also sowohl Motion Capture dafür gemacht hat, als auch das vertont im Englischen zumindest. Ich glaube, es ist eine Synchronstimme im Deutschen. Es ist ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich würde es fast sagen, weil das zumindest bei Johnny Silverhand auch so ist. Das ist ein Charakter im Hauptspiel, der wird vertont von Keanu Reeves im Original. Der sieht aus wie Keanu Reeves im Spiel. Und wird auch von der deutschen Synchronstimme von Keanu Reeves gesprochen. Das ist, wie gesagt, Story ist der wesentliche Punkt. Du musst in dieser Erweiterung sehr häufig auch Entscheidungen treffen innerhalb der Story, auch Entscheidungen, die sehr weitreichend sind, die den kompletten Spielverlauf über Stunden beeinflussen oder Dinge letzten Endes ermöglichen oder verunmöglichen im weiteren Spielverlauf, sodass das Spiel komplett anders verläuft, was sehr total spannend ist. Was bei mir übrigens dazu führte, dass ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich habe am Donnerstagmorgen war ich so in so dieser der Hauptstoryline von Phantom Liberty unterwegs und musste da eine schwerwiegende Entscheidung treffen, mit wem ich jetzt quasi meine Loyalität gebe von zwei Parteien. Wenn man eine davon, ich habe eine gewählt, die dazu führte, dass ich letzten Endes in einer Mission gelandet bin, die ich nicht gut fand, die meines Erachtens viel zu schwer ist und vor allen Dingen mit der sonstigen Spielmechanik des Spiels bricht. Man hat da, ist so quasi, kennst du das Spiel Alien Isolation? Da bist du auch bist du quasi wie im Film Alien auf so einer Raumstation und schleichst dich da so durch und es gibt da auch so diese Missionen in dieser Cyberpunk-Erweiterung, wo du dich auch so durch so einen verlassenen Untertage-Bunker schleichen musst und ja, wenn du mal irgendwo falsch abbiegst, dann tötet dich so ein Roboter. Ich bin so ungefähr 17 Mal gestorben, dann hatte ich keinen Bock mehr.
Nicht schlecht.
Ich 5 Stunden Spielzeit wieder rückgängig gemacht und einen alten Savegame geladen. Eine andere Entscheidung getroffen. Mhm.
Die sich schlussendlich als sinnvoller erwies.
Im Verlauf derer Story man auch wieder Entscheidungen treffen kann, so dass man auch irgendwie wieder auf den anderen Pfad kommt. Keine Ahnung, was es geht, hin und her theoretisch. Aber das konnte ich dann tatsächlich bewältigen. Das fand ich eine der Schwächen dieser Erweiterung. Also es ist nicht perfekt. Wobei manche Menschen auch so ein Spiel, so ein Level sicher sehr genießen werden. Für mich war es aber nichts. Auch wenn ich so Schleichmissionen mache, das war einfach absurd. Also, keine Ahnung, biegst irgendwo mal falsch ab, plötzlich bist du tot, ja, super. Kannst nicht vorhersehen, hörst nichts, siehst nichts, das ist sinnlos. Also, kannst du quasi nur lernen, indem du es halt 1000 Mal spielst und rausfindest, wo du genau diese Aktion triggerst. Mhm. Ah, sowas mag ich nicht so gern.
Ja, das klingt auch nicht sonderlich spaßig.
Ja. Ja, die Story ist, wie gesagt, die große Stärke und eben diese wesentlichen Entscheidungen. Man sollte es nicht spielen, wenn man keinen Bock auf lange Dialoge hat. Da wird nämlich sehr, sehr, sehr viel geredet. Das ist so ein bisschen wie so ein, als würdest du so einen Spionage-Thriller-Film spielen. ich finde die Charaktere enorm glaubhaft und ich musste am Ende eine sehr wesentliche Entscheidung treffen, wo ich immer noch drüber nachdenke. Jetzt Stunden, ich habe das heute Morgen, die Hauptstory von dieser Erweiterung durchgespielt. Ich denke immer noch drüber nach.
Vielleicht hätte man das noch anders lösen können.
Ja, weitreichende Entscheidungen. Ich spiele ja gerade Baldur's Gate und da geht es einem ähnlich. Einmal sich für irgendwas entschieden, komplette Handlung des Spiels verändert sich für immer. Mhm. Gut, aber ich meine, das
Du kannst in Phantom Liberty auch Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass du ein komplett anderes Ende für das Hauptspiel hast. Mhm. Das geht auch. Mhm.
Ja, und das erhöht ja auch die Wiederspielbarkeit. Also, das bietet sich an, das Spiel nochmal zu spielen und andere Entscheidungen zu treffen.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist allein daran, was ich jetzt eben, wo ich gemeint habe, ich habe für mich eine falsche Entscheidung getroffen, daran merkst du, das waren komplett andere Missionen, die da folgten. Mhm.
Das heißt, du hast es jetzt komplett fertig, also sowohl Haupt-
als auch... Das Hauptspiel habe ich noch nicht komplett fertig, da ist so quasi noch das letzte Schluss. Noch offen. Ich hätte es jetzt mit Phantom Liberty quasi beenden können. Mhm. Aber ich habe dafür offensichtlich die falschen Entscheidungen getroffen.
Das heißt, du bist jetzt da stuck, oder?
Was? Nee, ich kann jetzt die Hauptstory vom Hauptspiel weiterspielen, um quasi das Spiel komplett zu beenden.
Ah, okay.
Der Lösungsweg für das zentrale Problem, das du in diesem Spiel hast, hat sich jetzt gerade wieder verschlossen. Es gab da so eine Lösungsmöglichkeit, aber dadurch, dass ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe, wo du nur sehr, sehr kurz Zeit für hattest, diese Entscheidung zu treffen. Weil es gibt, so wie in Witcher 3 auch, Dialogoptionen, wo so ein Timer läuft. Und da gab da welche ganz am Ende von Phantom Liberty, wo du sehr schnell entscheiden musst.
Das finde ich jetzt aber nicht so toll.
Also das wäre hat dazu geführt, dass ich auch da sogar einmal beim Finale gestorben bin, weil ich so offensichtlich die falschen Dialogoptionen und mein Gegenüber mich dann erschossen hat.
Nee, das ist, also da werde ich dann halt auch im Zweifelsfall zum Analphabeten so unter Druck. So, was steht da? Moment, oh, ich kann nicht mehr lesen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nee, das ist nix. Also auch bei, also bei Baldur's Gate hast du auch irgendwie echt viel Text teilweise noch, viele Varianten und so abhängig davon, was du kannst und wie dein Charakter geskillt ist, hast du halt verschiedene Möglichkeiten, Dinge auf verschiedene Art und Weise zu lösen und dann sitze ich da manchmal echt so 5 Minuten vor so einem Dialog und denke so, okay, was sage ich jetzt? Also das ist das unter Zeitdruck, ja, oh, nee.
Ja, es ist nicht immer, es war jetzt nur so am Ende so dieser ja. Finale Dialog. Es gibt manche entscheidende Stellen, wo das so ist. Es gibt durchaus auch Situationen, wo du natürlich ewig drüber nachdenken kannst. Das Einzige, was manchmal, das ist auch sehr übrigens lustig, wenn es diesen Timer nicht gibt, passiert es manchmal, dass dann so dass dein Gegenüber dich anspricht, hallo, bist du noch da? So, das hatte ja, ich schon. So, wo Leute dann so mir gegenüber, ey, Erde an wie, bist du noch da?
Ja gut, das ist ja so noch nettes Nudging oder so, oder keine Ahnung, aber das ist dann wirklich eine harte Begrenzung. Was passiert, wenn du gar nichts auswählst, dann wählt er irgendwas aus, oder was? Also bei den Zeitpunkt.
Das weiß ich nicht, weil es gab, ich hatte schon Dialoge, wo ich nichts ausgewählt habe, wo er dann einfach nichts gesagt hat und mein Gegenüber weitergeredet hat. Es gab bei Witcher 3 gab es Dialoge, wo er dann zufällig was ausgewählt hat.
Okay.
Ich weiß es nicht genau. Kann es ja nicht hundertprozentig sagen.
Nee, das wäre nichts für mich.
Das DLC bringt darüber hinaus noch so ein paar Spielereien mit, im Sinne von, es gibt jetzt ein höheres Gesamtlevel, was man erreichen kann. Es gibt noch so ein paar neue Fähigkeiten, die der Charakter erlernen kann. Es gibt jetzt die Möglichkeit, aus Fahrzeugen heraus zu schießen.
Ja.
Finden manche Leute total toll im Internet. Ich finde es eher anstrengend in der Steuerung, aber keine Ahnung.
Naja.
Ist vielleicht auch mit Maus und Tastatur einfacher als mit dem Gamepad.
Wahrscheinlich. Das eh. Also so. Generell schießen. In irgendeiner Form auf dem Controller finde ich auch immer so. Das erfordert dann schon irgendwie Muße. Und auch da unter Zeitdruck.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, der macht da auch Auto-Aiming da. Also. Kannst du zumindest einschalten.
Okay.
Ist auf jeden Fall eine tolle, tolle Erweiterung für Cyberpunk. Und es zeigt so die Stärken von dem Spiel. Diese starke Atmosphäre. Das trifft dann übrigens auch auf die Nebenmissionen zu, die diesem Stadtteil auch nochmal so einen ganz eigenen Charakter, eigene Erzählung geben. Mhm. Die so unabhängig ist von dieser Hauptstory in der Erweiterung.
Okay.
Also die Hauptstory ist ein bisschen verwoben auch so mit diesen, mit dem Stadtteil da. Beziehungsweise dieser Stadtteil wird kommandiert von so einem Typen, der nennt sich irgendwie Colonel Hansen oder sowas, und so ein Ex-Militär, der da so quasi als kleiner Diktator in diesem Stadtteil herrscht, ne? Und die Hauptstory ist mit dessen Story so ein bisschen verwoben. Es gibt aber auch noch so Nebenstories, die damit dann wiederum reinwirken. Eine meiner Liebsten war da, wo man quasi im Spiel eine andere Figur spielt. Also du übernimmst da die Rolle eines kubanischen Attentäters.
Okay.
Kriegst du Cyberware eingebaut in den Körper, die so quasi erlaubt, dass du dein Aussehen änderst?
Mhm. Okay. Mhm.
Und bist dann hast da so ein sogenanntes Verhaltensmodell, das war so geil. So, ziehst den Anzug von diesem kubanischen Attentäter an und dann spricht er mit so einem ganz heftigen spanischen Akzent und so einer tiefen Stimme und muss dann so Situationen lösen. Und wenn du das Briefing vorher genau zugehört hast, dann weißt du, dass alle in dieser Stadt so einen Riesenschiss vor diesem Attentäter haben, dass du einfach, du kannst quasi diese ganze Mission spielen, indem du einfach allen nur die ganze Zeit drohst. So, du weißt doch, was besser für dich wäre.
Mach mich nicht sauer.
Oder läufst du an Leuten vorbei, oh, das Kartell ist hier, ich wusste ja gar nicht, dass sie hier und so sind.
So großartig. Okay. Shapeshifter
sozusagen. Das war sozusagen eine sehr, sehr, sehr lustige Nebenmission, ja.
Schick, schick. Ja, ich sehe schon, Cyberpunk. Ja. Muss ich mir auch immer mal angucken.
Das ist ein gutes Open-World-Spiel. Mhm. Insbesondere jetzt mit der Erweiterung noch und mit diesem 2.0-Update und so. Also wenn man das vor in den letzten Jahren gescheut hat, weil so irgendwie, so es gab so Berichte von wegen so vom, wie heißt das, Balancing, dass es so ein bisschen unausgeglichen ist, das Spiel, dass so ein paar Sachen ein bisschen hakelig sind, dass es viele Bugs hat und so. Hm. Kann ich jetzt so nicht berichten. Das ist jetzt in Phantom Liberty ein paar Mal abgestürzt. Okay. Tatsächlich. Im Hauptspiel überhaupt nicht mehr. Da habe ich keine Probleme gehabt. In Phantom Liberty hatte ich jetzt tatsächlich ab und zu mal das, aber es hat keinen nennenswerten Fortschrittsverlust herbeigeführt oder so, sondern es gab nur, dass ich quasi die Konsole neu gestartet habe, dann hat die Xbox dieses Features Quick Resume. Mhm. Damit scheint das Spiel irgendwie manchmal Probleme zu haben. Also du startest die Konsole neu, da lädt das irgendwie aus dem Speicher weiter, dann läufst du los, bist irgendwie in Kampf und plötzlich schmiert es ab irgendwie, weil er irgendwas nicht nachladen konnte, wahrscheinlich, vermute ich. Hm. Das hatte ich ein paar Mal, aber ansonsten
klingt wie die typische Windows Experience eigentlich, ne?
Ja, war aber nicht schlimm. Das war jetzt aber, wie gesagt, nur in der Erweiterung, die auch noch relativ jung ist. Im Hauptspiel habe ich das überhaupt nicht gehabt. Also das Hauptspiel finde ich sehr, sehr gut gelungen. Mhm. Also falls man davon abgesehen hatte, weil das so viel negative Nachrichten dazu gab, es gibt da nicht wirklich Grund zu. Das Spiel ist jetzt von der Qualität nicht keineswegs schlechter als Witcher oder so. Das ist auf dem gleichen Level.
Jetzt ist es sozusagen fertig.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, das hatte ich auch schon gehört. Ja, 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 ja. Okay. Dann kommen wir zur Fotoecke. Ich habe mal wieder fotografiert. Es ist ja gerade Weihnachtsmarktsaison. Oder war. Ist jetzt schon wieder vorbei. Da komme ich auch nicht irgendwie drüber hinweg, dass irgendwie die Weihnachtsmärkte an Weihnachten nicht mehr aufhaben. Und auch nach Weihnachten, ich weiß, und selbst am Tag vorher nicht mehr. Also der Frankfurter Weihnachtsmarkt, der hat am 21. zugemacht. Ich denke so, ja gut, also irgendwie.
Ja, die Leute wollen ja auch Weihnachten feiern. Und da kommt ja keiner.
Ich dachte,
ich habe heute auf Mastodon gelesen, wie jemand schrieb so, ist überraschend wenig los am Samstag vor Weihnachten bei IKEA. Hm.
Okay. Ja, ich habe auf jeden Fall den Weihnachtsmarkt um die Ecke genutzt, um Fotos zu machen und habe hauptsächlich digital fotografiert und entgegen der, ich sag mal, was man ja eigentlich so vom Weihnachtsmarkt erwartet, so irgendwie warme, dunkle Farben und alles bunt und irgendwie so, das ist eigentlich mein Lieblingsbild, ein Schwarz-Weiß-Bild geworden, was auch nicht so richtig viel mit Weihnachten zu tun hat und auch nicht mit Weihnachtsmarkt. Das ist so eine dunkle Ecke auf dem Römer. Es ist so eine dunkle Gasse, wo man von hinten sieht man so einen Stand, der sehr hell erleuchtet ist und dann Licht in diese dunkle Gasse hineinscheint. Und
hat so die Lichtatmosphäre von Cyberpunk übrigens.
Ja. Ja, und da ist mir auch mal wieder aufgefallen, wie verwöhnt man aktuell mit so aktueller Digital-Fototechnologie ist, weil das Bild ist mit ISO 10.000 aufgenommen. Hm. Also wenn ich das früher auf meiner alten Canon-Kamera gemacht hätte, hätte man, glaube ich, außer Bauklötz, großes Rauschen, nichts gesehen.
Konnte die überhaupt ISO 10.000?
Ich glaube schon, ja.
Echt, konnte das deine, ja?
Ja, das ist ja die 800er, die ist ja von 2016 oder 2017. Also
ja, okay.
Die Zahl konnte das, also da stand da so eine Zahl, aber der Sensor konnte damit nicht so viel anfangen.
Ich glaube, meine Canon Digitalkamera kann man höchstens auf ISO 800 stellen oder so. Oder 1600? 1600 ist, glaube ich, das Maximum.
Doch. Also ich, meine davor war die Canon 350D, das ist die Vorgängerversion von deiner, die du hast, und die geht garantiert bis ISO 6400. Ist unbenutzbar,
ja,
okay. Aber.
Ja, vielleicht meine ich auch das. Nee, ISO 100 bis 1600.
Okay. Oder habe ich die gecrackt? Also ich weiß, dass ich auf irgendeiner alten Canon-Kamera mal so eine russische Firmware installiert habe, das konnte der Sensor plötzlich mehr ISO.
Was hast du?
Also das ist schon sehr lange her.
Okay.
Es gab so Firmware, spezielle Firmwares, die man da installieren konnte. Dann konnten die Sensoren plötzlich mehr Dinge als vorher.
Ah ja.
Weil das bei Canon ja auch so ist. Der Sensor kann das theoretisch schon. Ob die Software das zulässt, ist was anderes. Ja, auf jeden Fall ist dieses Bild halt mit sehr hoher ISO geschossen. Also es ist irgendwie Blende 2,8 und ist jetzt nicht so super offenblendig. Und es war schon recht dunkel und da musste auch ein bisschen Rauschen in der Nachbearbeitung rausgenommen werden, aber an sich ist das schon echt nett. Und da ist mir dann auch mal wieder aufgefallen, dass ich eigentlich dieses Filmkorn und so ein bisschen Materialität im Bild, das er dadurch entsteht, in der Digitalfotografie fast ein bisschen vermisse. Also ich bin tatsächlich, also das ist jetzt ein RAW-Bild, stark nachbearbeitet und viel an den Reglern gedreht, um den Look so herzustellen, wie ich ihn wollte. Mhm. Aber ich bin dann doch sehr froh, dass die Fuji-Kameras mit dem Rauschen irgendwie sehr offensiv umgehen. Also teilweise, also die rauschen natürlich extrem wenig, so wie so moderne Kameras es halt tun, aber wenn sie dann rauschen, finde ich, sieht das Rauschen bei Fuji immer nochmal ganz anders aus, zumindest in den JPEGs, als bei anderen Herstellern oder zumindest als den älteren Kameras, wie ich das kenne.
Ja.
Und ich finde, das gibt dem Ganzen, also ich kann mittlerweile sehr gut verstehen, warum Leute irgendwie so Filmkorn und sowas mögen. Ich bin dann, also seitdem ich jetzt auch in der Schwarz-Weiß-Fotografie mit Film unterwegs bin, ja, ich kann das tatsächlich mittlerweile richtig wertschätzen, bin auch dann immer richtig erfreut, wenn ich dann irgendwie so im Himmel dann irgendwie so das akzentuierte Korn irgendwie sehe, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Früher hätte ich gedacht, okay, was ist das für ein Scheiß? Und mittlerweile finde ich das richtig angenehm.
Und ja, das gibt dem Rauschen irgendwie einen anderen Look, ne?
Ja, und ich meine...
Finde ich immer so ein... Ich finde, es gibt dem Rauschen irgendwie einen weicheren Look.
Ja.
Also weniger so ein Bildfehler, digitaler Bildfehler, Erinnerungslook, sondern mehr so ein...
Ja, genau. Das sieht nicht kaputt aus. Es sieht irgendwie aus, als wäre es irgendwie so gewollt.
Ja, genau. Es erinnert nicht so stark an so Komprimierungsartefakte oder so, sondern.
Ja, und ich hatte auch irgendwie bei dem Bild ganz viel irgendwie noch damit rumexperimentiert, ob ich dann auch irgendwie in so einer Simulation noch irgendwie so Filmkorn hinzufüge. Mhm. Aber ich finde dieses simulierte Filmkorn, also ist gut, das kann natürlich an der Software liegen, die ich benutze, das finde ich einfach nur sackhässlich. Also ich habe das nicht hinbekommen, dass das irgendwie aussieht wie sinnvolles Foto, das sah irgendwie so. Was ist das jetzt für ein Gegrissel, was da drüber liegt? Also es ist, physisch sieht das irgendwie richtig also so aus wie echtes Korn, aber es macht irgendwie, ich weiß nicht, das klappt irgendwie nicht. Und dann bin ich dann eher dazu übergegangen, nicht ganz so viel Rauschreduzierung zu machen und lieber was vom Original Rauschen übrig zu lassen, als da so ein Filmkorn-Simulation drauf zu klatschen.
Hm.
Ja, also Schwarz-Weiß-Fotografie in digital finde ich schwierig. Also ich finde das schwierig, irgendwie gute oder angenehme Ergebnisse irgendwie zu erzeugen, weil es entweder sehr geleckt und glatt aussieht oder halt auch dann irgendwie nur so, als hätte man die Farbe rausgedreht. Das wirkt irgendwie nicht so klassisch schwarz-weiß. Weißt du, was ich meine? Also so Wenn du einfach so ein Bild, ein Farbbild hast und die Farbsaturierung rausdrehst, dann ist es ja technisch gesehen schwarz-weiß, aber es sieht eben nicht aus wie ein Schwarz-Weiß-Foto, sondern einfach nur, als würde die Farbe fehlen. Das ist irgendwie noch was anderes. Genau. Apropos Film, ich habe mir nur noch überlegt, dass es jetzt über die Feiertage, dass ich mal wieder ein bisschen mehr noch auch Film wieder fotografiere. Ich hatte da nämlich im Kühlschrank noch so zwei Filme, die ich unbedingt ausprobieren wollte, die sich dann für die Feiertage wahrscheinlich sehr gut eignen. Das eine ist CineSteel 800T. Das ist eigentlich ein Kodak Vision 3 Motion Picture Film, also das, was sonst so für Film, also Bewegtbild verwendet wird. Mit einer, ich weiß gar nicht, ob das nochmal extra oben drauf liegt, auf jeden Fall angepasst für Tungsten Beleuchtung, also quasi für Kunstlicht. Und ja, da dachte ich, das könnte man doch mal so, gerade wenn man dann eher Innenraumfotografie macht, könnte sich das anbieten. Das wollte ich ausprobieren. Und was ich noch im Kühlschrank habe, ist Ilford Delta 3200. Also der schwarz-weiß Flachkristallfilm von Ilford, aber mit ISO 3200. Und ja, denke ich auch, ist für Innenraum. Also zumindest sollte dann alles zu sehen sein, sagen wir es mal so. Bin ich sehr gespannt, wie der so aussieht. Also ich habe schon Bilder logischerweise von dem gesehen, so im Internet, aber so richtig, richtig High-ISO-Film habe ich selber noch nie verwendet. Also ich glaube, das höchste war bisher, glaube ich, ISO 400. Ich hatte auch noch keinen 800-ISO-Film. Also Portra 800 hatte ich mir bisher noch nie gegönnt. Also 800T und Delta 3200 werde ich dann mal über die Feiertage ausprobieren. Das ist zumindest mein Ziel. Mal gucken, wie es dann so wirklich läuft. Genau. Muss ich noch überlegen, ob ich das quasi nacheinander verschieße oder einfach zwei Kameras benutze. Nein, dafür hat man ja zwei, also mindestens zwei analoge Kameras. Ein für schwarz-weiß und eine für Farbe.
Ja, ich habe ja auch noch eine mit einem Film.
Ja. Ich habe auch noch so ein HP 5. Wenn ich wüsste, wo. Der schon belichtet ist. Den müsste ich nochmal entwickeln, aber irgendwie bin ich da die Tage nicht zugekommen. Aber das wäre mal was für zwischen die Jahre. Der ist nämlich gepusht auf 1600. Also 400 ISO-Film auf 1600 gepusht.
Länger belichtet oder was?
Kürzer belichtet.
Kürzer belichtet? Ich verwirr das immer.
Ja, also tust so in der Kamera.
Ist ja nicht mal so ein Handblatt.
So. Ja, also du tust so, als wäre das ein ISO 1600-Film. Gibst ihm entsprechend weniger Licht und musst dann halt in der Entwicklung den länger entwickeln lassen. Dass er dann, das erzeugt halt mehr Filmkorn und höhere Kontraste. Aha. Was zum einen ein Look ist, den man mögen kann. Ich habe das halt vor allen Dingen gemacht, weil ich es mal ausprobieren wollte und weil ich da gerade auch viel Innenraum, also dunkle Jahreszeit und so, fotografiert habe, genau.
Ah, dann musst du ja bei der Entwicklung dann auch sagen, achso, oder entwickelst du selber?
Den entwickle ich selber, ja.
Ah, okay, so, weil sonst musst du ja bei der Entwicklung sagen, wie viel Blendenstufen du das gepusht haben willst, ne?
Genau. Aber wenn du da sagst, du hast den auf 16, der soll auf 1600 gepusht werden, dann wissen die schon, was sie tun müssen.
Das war ISO 400, also zwei Blendenstufen.
Genau. Naja. Genau, die Herausforderung, also es gibt ja auch verschiedene Varianten so.
Und dann lässt du den dreimal so lange entwickeln oder was? Oder?
Ich habe mich noch nicht, also es gibt da verschiedene Rezepte. Es gibt ja schöne Webseiten zu, zum Beispiel The Massive genau. Depth Chart.
Ja.
Wo du da deinen Film und deine Belichtung und deinen Entwickler einpackst und der dir dann verschiedene Vorschläge dafür gibt. Und das kann man natürlich mit einfach intensiverer Entwicklungslösung machen. Man kann den länger entwickeln lassen.
Intensiver heißt
weniger verdünnt.
Ja, genau, das Wort habe ich gesucht, ja.
Genau. Aber was ich wahrscheinlich machen werde, ist eine Standentwicklung, sprich immer noch extrem, relativ, nee, schon auch ordentlich verdünnt, aber unbewegt dafür lange stehen lassen. Was den Vorteil haben soll, dass der Kontrast nicht ganz so krass wird und in den Schatten mehr Details zu sehen sein sollen. Aha. Also die Entwicklung dauert dann eine Stunde statt 10 Minuten.
Okay.
Und aber weil du den nicht bewegst, bleibt halt von der Entwicklerflüssigkeit, bleibt die halt immer am gleichen Ort. Das heißt, die Schatten werden dann nicht, die Highlights werden nicht überentwickelt und die Schatten haben genug Zeit quasi zu entwickeln. So, das ist die Theorie dahinter. Also das funktioniert auch, das ist kein Mambo-Jumbo. Also du kannst auch mit der gleichen Lösung in...
Das klingt manchmal so ein bisschen nach ESO.
Ja, also wenn du es halt, wenn du die zwischendurch halt bewegst, also normalerweise agitierst du die Dose ja so einmal die Minute, dann hat halt der verbrauchte Entwickler Zeit, ausgetauscht zu werden gegen neuen Entwickler.
Ja, ja, klar.
Und das passiert da halt nicht bei der Standentwicklung oder halt nur sehr langsam und dadurch hast du halt ein anderes Ergebnis. Genau. Ja, das ist.
Kann man Entwickler nicht auch wiederverwenden?
Es gibt wiederverwendbare Entwickler, ja, ja. Also kommt auf den Entwickler an. Denn das Rodinal, was ich benutze, das ist ein One-Shot-Entwickler. Also den.
Ah, okay, ja, okay.
Genau, aber es gibt auch mehrfach verwendbare Entwickler, die dann irgendwann so ihre Farbe so ungünstig verändern, wo du dann weißt, okay, jetzt kann ich nicht mehr verwenden. Aber Entwickler ist ja nochmal ein ganz eigenes Feld. Also
ja, das müssen wir jetzt auch nicht aufmachen.
Ne, ja, gibt's auf jeden Fall.
Ich war mir noch nicht sicher mehr. Ich habe Herrn Marquardt dazu ausführlich reden hören. Ich konnte mich jetzt noch nicht mehr erinnern, ob das der Standard ist oder die Ausnahme, aber ja.
Ich glaube, es ist eher die Ausnahme.
Ja, klar. Alles gut.
Also ich habe gerade, ich hätte noch Interesse an dem HC110 Entwickler von Kodak. Das ist auch, der soll auch nochmal weniger scharfes Korn ausgeben und weichere Schatten, oder akzentuiertere Schatten. Und das ist auch One-Shot. Genau.
Ich muss erstmal die Minolta wieder lichtdicht kriegen.
Die ist immer noch hier.
Ich hatte keine Motivation, mich dem Thema wieder zu widmen, weil dann muss ja wieder gleich einen ganzen Film verschießen, um rauszufinden, ob die Kamera lichtdicht ist.
Ja gut, das ist natürlich nichts. Ich bin ja sehr froh.
Sieht jetzt auch nicht so schlimm aus, aber du hast halt immer so einen Lichtstreifen auf Fotos an bestimmten Stellen manchmal.
Ja.
Keine Ahnung, kann auch damit zusammenhängen, dass ich an einem wirklich sehr, sehr sonnigen Tag damit unterwegs war. Also.
Ja, ich bin sehr froh, dass meine Minolta, die ich mir sehr blind gekauft habe, ohne mich vorher richtig zu informieren, dass die einfach tadellos funktioniert, ohne dass, also das war so, irgendein privater Käufer, Zustand okay, alles klar, gib her. Und dann erst so später so, es gibt sowas wie Lichtdichtung und Laufzeiten, die man vielleicht hätte checken sollen.
Ja, nee, ansonsten war ja meine Minolta auch so ein mehr oder minder eBay-Flohmarkt-Kauf. Ich habe das Teil ja auch irgendwie für 40 Euro auf eBay geklickt und so von irgendwem, der jetzt auch nicht gerade irgendein privater Verkäufer und sonst was. So, das ist ansonsten auch glücklicherweise eine sehr gut erhaltene Kamera gewesen, nachdem ich sie gereinigt hatte. Das Einzige war halt eben die Lichtdichtung der Rückseite, die war durch, ja.
Ja, die war bei mir Gott sei Dank einwandfrei.
Was ich auch noch so ein bisschen hier vielleicht mal experimentieren kann, was ich auch dann keine Motivation mehr hatte, weil mich das ein bisschen geknickt hat, dass da eben so die Lichtdichtung nicht dicht war, ist ja noch die 10 Euro Canon-Kamera, die ich noch
habe. Oh Gott, die schon vergessen.
Die muss ich auch mal ausprobieren, aber da hatte ich jetzt irgendwie, hatte nicht so viel Motivation rauszugehen in den letzten Wochen, das ist einfach kalt und unangenehm.
Ja, da muss man sich dann zwingen.
Obwohl ich auch manchmal abends im Auto unterwegs war und dachte, das ist schon irgendwie geile Lichtatmosphäre gerade und so, also ich hätte so eine Kamera dabei.
Ja, also ich halte mich auch nicht immer dran und bereue es auch oft, aber ich habe mir fast eigentlich immer angewohnt, so mindestens die kleine digitale mitzunehmen. Weil, also gerade die hier, die XE4, ist ja so winzig.
Aber da habe ich meistens dann auch keine Zeit und
ja. Ich weiß. Da verpasst man die besten Bilder.
Ja, ernsthaft.
Ich weiß.
Gerade jetzt im Winter oder im Herbst war es ja bislang so, diese, wie gesagt, diese Lichtstimmung abends ist schon toll. Also, ne, so.
Ja, und
diesem leicht diesigen, dieses leicht nebliges hast und dazu die Lichter der Stadt, das ist schon, gibt schon teilweise tolle Motive.
Ja, und seitdem ich jetzt auch mit dem Joggen so angefangen habe und dann regelmäßig unterwegs bin, da habe ich natürlich auch keine Kamera dabei, also außer mein iPhone. Und zwischendurch denke ich mir auch so, fuck. So. Und dann habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt, okay, nehme ich die jetzt mit, aber wenn ich mir dann vorstelle, dass es irgendwie die ganze Zeit so eine Kamera irgendwie auf meinem Rücken rumbaut.
Das ist so absurd. Das ist toll, mit Umhängetasche zu laufen, ja.
So ein Fanny Pack.
So bumm, 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 bumm.
Ja, aber ich habe ja hier diese, so die Gurt, den man hier festmachen kann. Dann,
wenn man den fest genug zieht, dann ist es nicht wackelt.
Ja, also, ja, ist weiß, klar. Ja. Mit Sicherheit. Das ist wahrscheinlich das einzige und erste Mal in meinem Leben, wo ich dann irgendwie hinfalle und sie kaputt mache oder so.
Ach ja.
Genau.
Die ideale Lösung.
Aber weiter
so, in so an den Arm kletten hier.
Stimmt. Ich meine, wo die Leute halbe Tablets am Arm eine Zeit lang hatten, da kann ich auch meine Kamera dran klippen. Ne? Ich,
stimmt.
Gibt's da gibt es sicher was.
Es gibt ja diese Capture-Clips.
Ja, da gibt es bestimmt was. Lass mal den Chris Marquardt fragen.
Der joggt bestimmt auch mit Kamera, ja. was jetzt gerade so in der YouTube-Film-Fotografie-Welt rumgereicht wird, wie nichts Gutes ist, tatsächlich ist, dass es einen tatsächlich neuen Farbfilm gibt. Von der Firma Harman, die man auch, oder Harman, die man ja unter anderem von ihren Filmen kennt, über die wir auch schon geredet haben, nämlich die ganzen Ilford-Filme. Der sogenannte Harman Phoenix 200 ist ein komplett neuer Farbfilm. Von einer Firma, die bisher noch nie Farbfilm gemacht hat. Interessanterweise. Sondern immer nur Schwarz-Weiß-Film.
Deshalb kann ich das die ganze Zeit nicht zuhören. Harman Ilford. Okay.
Ja, genau. Also, das ist maximal kompliziert. Also, Ilford macht Schwarz-Weiß-Filme. Und Harman gehört zu Ilford oder umgekehrt und unter dem Firmennamen Harman haben sie jetzt einen Farbfilm rausgebracht. Es gibt aber auch Farbfilme unter der Marke Ilford, die aber nicht von Ilford produziert werden, sondern nur unter dem Namen lizenziert sind. Was ich heute auch irgendwie rausgefunden habe, nämlich es gibt von Orvo gibt es Farbfilme, zum Beispiel den Wolfen NC500, den ich letztens schon mal irgendwo gesehen habe. Da steht drauf, der ist, das stimmt gar nicht. Da steht nicht Ilford drauf, aber es gibt auch einen Ilford Ilfo Color Film, heißt der. Und der wird von Orvo produziert, wenn ich es richtig verstanden habe. Also irgendwer produziert da irgendwie Filme im Namen von Ilford, aber nicht Ilford selber. Aber Ilford produziert jetzt selber Farbfilme unter dem Namen Harman.
Ja, gut.
Maximal kompliziert, ich weiß auch nicht, warum.
Ich kann dir überhaupt nicht mehr folgen, aber passt schon. Irgendwer produziert irgendwelche Filme.
Die wichtige News ist, es gibt tatsächlich Firmen, die jetzt neue Farbfilme entwickeln und herstellen. Und ich habe noch leider nicht meine Finger dran gekriegt und der ist auch schweineteuer. Kostet auch 15 Euro.
Das ist ja ein Schnäppchen.
Ja. Ist aber auch gerade ausverkauft bei Photo Impacts, von daher besteht auch keine Gefahr, dass ich den so früh jetzt irgendwie direkt benutze. Und ISO 200 ist auch mehr so ein Sommerfilm. Genau. So viel dazu. Dann gucken wir oder sprechen wir jetzt über den Film, den wir geguckt haben, nämlich Killers of the Flower Moon. Ich weiß jetzt sogar, wie man den ausspricht. Also wo das S hinkommt. Nicht Killer of the Flowers Moon und hatte ich ja letzte Folge noch sehr viel Probleme mit. Genau. Den haben wir geschaut. Ist der neue Scorsese-Film. Aus diesem Jahr, laut Wikipedia, ein American Epic Western Crime Drama Film. genau, in den Hauptrollen Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone. Gibt noch so ein paar Nebendarsteller, die auch gar nicht so kleine Personen sind. Also mir fallen keine Namen ein, aber zumindest dieser Federal Investigations Bureau Typ da, der mit den blonden Haaren, den habe ich noch aus Power of the Dog wiedererkannt.
Ja.
Mhm.
Jesse Plemons.
Ja, genau. Und ich meine, ich hätte noch irgendwie so ein paar andere, also wirklich so Neben-Neben-Charakter, der nicht mal eine Sprechrolle hatte, wo ich da so, den kenne ich doch auch irgendwo her. Aber kann ich jetzt nicht zuordnen. Ja. Der Plot. Also wenn man sich mit dieser, also das beruht ja so auf wahren Begebenheiten, dieser Film. Also erstmal beruht dieser Film auf einem Buch. Aber dieses Buch ist ein Non-Fiction-Buch. Also das beruht auf wahren Begebenheiten, beziehungsweise ist also dokumentiert quasi diese Osage Nation Morde.
Ja.
Aber wenn man so in diesem Thema, so, weiß ich nicht, Indianer, Ölquellen und so weiter, null drin ist, kommt einem das vor wie aus so einer, so einem Paralleluniversum. Ich war so maximal verwirrt die ganze Zeit. Genau, also die Story ist, es gibt, wir sind am Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Es gibt diese Osage Indianerstämme, nee, das ist ein Stamm, von denen diverse Personen extrem reich werden, weil sie Ölquellen besitzen. Und ja, der Film geht dann damit los, dass Ernest Burkhardt aus dem Ersten Weltkrieg wiederkommt. Das ist der von Leonardo DiCaprio gespielte Charakter, der dann bei seinem Onkel William King Cale, William King Hale unterkommt, der wiederum ein Rancher ist und auch irgendwie Geld hat. Und ja, dann stellt sich im Grunde, oder ja, der sorgt dann irgendwie dafür, dass Ernest Burkhardt Molly kennenlernt. Ich weiß ihren Mädchennamen ehrlich gesagt gar nicht. Die wiederum eine dieser extrem reichen Ölquellenbesitzerin ist, beziehungsweise Teil einer Familie ist die.
Molly Kyle.
Teil der Familie ist, die da Ölquellen besitzt und entsprechendes Geld hat. Die beiden heiraten irgendwann und dann geht im Grunde eine Mordserie los, oder Leute aus diesem Kulturkreis, die auch zufällig Geld haben, sterben. Also teilweise weiß man nicht, warum sie sterben, teilweise sieht man, dass sie einfach hinterrücks umgebracht werden. Und ja, es ist irgendwie sehr schwierig zu erklären. Es fühlt sich, man ist sich die ganze Zeit am Anfang des Films nicht so sicher, hat der Hale irgendwas damit zu tun? Also hat offenkundig was damit zu tun, aber man ist sich immer nicht so richtig klar, was er eigentlich damit zu tun hat, beziehungsweise auf der anderen Seite macht er auch irgendwie den Eindruck, als würde ihn das selber auch belasten. Das gleiche gilt auch irgendwie für Ernest Burkhardt, der auch, wenn man es mal auf den Punkt bringen will, irgendwie so ein bisschen geistig zurückgeblieben scheint. Der teilweise mit seinem Onkel da Morde orchestriert, aber das auch irgendwie nicht so richtig versteht, was er da eigentlich tut. so dass dann die Geschwister, also vor allem die Schwestern von Molly, nach und nach umgebracht werden. Und er dann, weil seine Frau zuckerkrank ist, Diabetes hat, und er ihr Spritzen dagegen gibt, und diese dann irgendwann mit einem Spezialmedikament noch angereichert werden, was er von den ihren Ärzten bekommt, die wiederum im Auftrag von Hale handeln, merkt er auch im Grunde nicht, dass er damit seine Frau dabei ist, sie umzubringen. Obwohl auch, glaube ich, das Ziel ist gar nicht so richtig ist, sondern sie irgendwie so mundtot zu machen. Es ist irgendwie sehr verworren an Stellen. Also diese komplette Verwirrung und Wahrnehmungsunfähigkeit, die Ernest Burkhardt hat, die wird auch so ein bisschen auf den Rezipienten übertragen. Also man ist sich zwischendurch immer nicht so ganz sicher, okay, ist das jetzt, wer sind jetzt eigentlich die Bösen, wer sind die Guten? Zumindest ging mir das die ganze Zeit so. Ist der einfach nur ein Idiot oder ist der da willentlich böse?
Ja, ich finde, es entblättert sich so den Film über.
Ja.
Es wird am Anfang nicht eindeutig dargestellt. Es ist am Anfang alles sehr verwirrend und es wird erst so, es verdichtet sich zunehmend so ein Bild, dass der Charakter, der über den quasi sehr viel erzählt wird, nämlich den Ernest Burkhardt, dass du beileibe nicht alles mitbekommst, was da stattfindet. Als Zuschauer und dass da irgendwie mehr dahinter ist und dass da Dinge passieren und dass er auch von Dingen anscheinend weiß, aber so richtig genau erfährt man es auch nie so ganz genau hundertprozentig von, was er eigentlich weiß und so.
Ja. Der Stamm der Osage People ist auf jeden Fall mehr als besorgt über diese Zustände und da werden dann auch entsprechende Investigators irgendwie beauftragt. Es werden Leute nach Washington geschickt, die dann teilweise ihre Reise nicht überleben. Die Private Investigators überleben ihre Recherchen nicht, werden umgebracht. Teilweise auch von Ernest. Und zwischendurch gibt es dann nochmal so News. Einblicke in die News, wo dann zum Beispiel über das Tulsa Race Massacre berichtet wird, wo dann entsprechende schwarze Communities quasi ausgelöscht werden von weißen Amerikanern. Das erhöht dann natürlich die Besorgnis der der Osage People noch mehr. Und irgendwann reist dann Molly tatsächlich nach Washington und schafft es anscheinend, so viel Aufsehen zu erregen, dass tatsächlich Leute vom Government, also Federal Investigation Bureau, also das scheint ja irgendwie so die Vorform des FBIs zu sein, kommen und versuchen, da diese Morde aufzuklären. Da gibt es dann auch sehr längliche Verhöre und teilweise werden dann Dinge dann auch klarer für den Zuschauer und dann kommt es dann tatsächlich zu einer Verhandlung, in der dann in letzter Konsequenz dann Ernest tatsächlich gegen seinen Onkel aussagt und der Film sein Ende findet und dann tatsächlich so auch aufgeklärt wird, was da eigentlich die ganze Zeit vor sich ging, nämlich dass King Hale, wie er genannt wird, da so einen Mordring orchestriert hat, um halt an das Geld der Osage People zu kommen. Durch geschicktes Heiraten und Leute umbringen halt,
ja. Ja, das ging ja auch nur auf Basis dieses rechtlichen Konstrukts, dass Osage beziehungsweise alle Menschen mit mindestens halb indianischen Eltern, also wenn sie quasi als Halbindianer laut Recht eingestuft wurden, galten sie als inkompetent im Englischen. Als nicht dazu fähig, oder ich weiß nicht, wie man das korrekt übersetzt im Jura.
Nicht geschäftsfähig.
Nicht geschäftsfähig, ja. nicht geschäftsfähig, im unzulänglich, unfähig, Land zu besitzen.
Ha. Deswegen sind die da ständig bei irgendwelchen Schreibtischhengsten, genau, und betteln darum, dass sie Geld für irgendwas bekommen.
Genau, die haben ja das Problem, dass sie selber das Land quasi, dass jeder Half-Blood oder Full-Blood Osage, beziehungsweise alle Indianer in dieser Zeit, brauchen, oder amerikanische Natives, brauchen einen Legal Guardian, um Land zu besitzen. Die Idee dessen war wohl so ein Bundesgesetz, auf dem das basierte, dass die Idee davon war wohl, die Indianerreservate aufzubrechen, irgend so ein rechtliches Konstrukt, um Leuten ihr Land zu entziehen. Das Problem war, erstens, Behördenmitarbeiter konnten quasi entscheiden, also Behördenmitarbeiter von diesem Bureau of Indian Affairs, was glaube ich dem Justizministerium zugeordnet war oder so, die konnten quasi entscheiden, ob ein Mensch fähig ist, dazu Land zu besitzen oder nicht, also wenn er denn indianischen Ursprungs war. Das führte einerseits zu Korruption im Sinne von, dass Leute halt dann für incompetent erklärt wurden. Das andere Phänomen war, dass diese Legal Guardians sich dann halt bereichert haben.
Ja. Okay.
Beziehungsweise eben mit diesen Landrechten dann da geschachert wurde, wie eben dann so in Osage passiert, dass die halt ja so Heiratsbetrug und sowas da lief.
Ja. Wurde es im Film eigentlich irgendwie erklärt? Weil ich habe das Gefühl, es wurde im Film irgendwie so vorausgesetzt, dass man das weiß.
Nee, das wurde am Anfang erklärt.
Ah, dann habe ich das einfach nur.
Das sagt dir so, wo dann so gesagt wurde, du weißt ja, dass du einen Legal Guardian haben musst und sonst was und so. Und dann wird irgendwie ein paar Minuten später das dann nochmal thematisiert und so. Es wird schon erklärt, aber du musst dir so die Puzzlestücke zusammensuchen. Ich habe es deshalb nebenbei nochmal nachgelesen gehabt.
Weil gehört hatte ich das, aber irgendwie war mir das nicht klar, was das am Ende bedeutet.
Ja, es wird nicht so zusammenhängend erklärt, aber es wird erwähnt. Das ist, ja, der Film richtet sich, glaube ich, sehr stark an amerikanisches Publikum.
Gebildetes amerikanisches Publikum.
Weil er sich stark in einer bestimmten Phase amerikanischer Geschichte auch verortet. Mhm. Er spielt ja so in den 1920ern in Oklahoma. Mhm. Was da ja zum Beispiel thematisiert wird, ist ja auch zum Beispiel, ist ja dieses Tulsa Massacre.
Mhm.
Das ist ja so schlimm, wahrscheinlich eine der schlimmsten Rassenunruhen in den USA überhaupt jemals war.
Schöner Euphemismus. Rassenunruhe.
Wie heißt sowas denn auf Deutsch?
Ich glaube, das ist schon eine korrekte Übersetzung. Das ist halt, aber auch wiederum sehr verniedlichend für das, was da passiert ist.
Ja, es Massaker eben, so ein ganzer Stadtteil niedergebrannt von schwarzen Menschen und also ein Stadtteil von schwarzen Menschen wurde von weißen Menschen niedergebrannt oder durch weiße Menschen als Rache für einen angeblichen Übergriff eines jungen Mannes auf eines schwarzen jungen Mannes auf eine weiße junge Frau.
Ein Messermann wahrscheinlich.
Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ich weiß auch nicht, wie viel da an der Story tatsächlich dran ist.
Ja, natürlich ist
es genau. Es kam auf jeden Fall zu etlichen Morden und schlimmen Schießereien und Bränden und sowas. Das ist ein wichtiges Event in der amerikanischen Geschichte, so zwischen der sogenannten Restoration und der Bürgerrechtsbewegung. Restoration ist so die, oder Reconstruction heißt es, gell? Die Zeit, die direkt nach dem amerikanischen Bürgerkrieg liegt. Reconstruction wird die, glaube ich, genannt. Auf jeden Fall, nachdem die abgeschlossen war, man setzt da so eine Zeitperiode an zwischen Abschluss der sogenannten Reconstruction-Phase, wo die Rechte von schwarzen Bevölkerung in den Südstaaten vermehrt wurde, bis hin zum Einsatz der Bürgerrechtsbewegung, gilt als so die rassistischste Phase in der amerikanischen Geschichte.
Mhm.
Und genau in der Mitte dieser Phase der amerikanischen Geschichte ist jetzt dieser Film angesiedelt. Beziehungsweise waren diese Morde angesiedelt. Und was sie eben machen ist, glaube ich, deshalb meine ich, der Film richtet sich vor allen Dingen an die amerikanische Öffentlichkeit. Sie heben in den Fokus, dass es nicht nur sowas gab wie eben so ein Massaker in Tulsa, sondern, und Tulsa ist wenige Kilometer weg von der Handlung hier, sondern auch eben Morde und sehr, sehr, sehr rassistisches Verhalten gegenüber Native Americans. Bis hin zu, dass es Bundesgesetze gibt, die halt irgendwie Menschen auf Basis ihrer Abstammung für nicht rechtsfähig erklärt. Das ist schon, oder nur teils rechtsfähig oder sowas. Das ist schon, Molly Kyle hat übrigens wenige Jahre später darauf geklagt, selbst rechtsfähig ihr Vermögen verwalten zu dürfen und gewonnen. Und die Kinder haben das Vermögen gehabt.
Ja, ich bin in amerikanischer Geschichte null, also vor allen Dingen, was vor 1945 passiert ist, quasi 0,0 bewandert. Ich, also was ich eben zu Beginn gesagt habe, dass mir das vorkam wie so ein Paralleluniversum, so wie Indianer hatten mal irgendwie Geld und das, also das ist ja so, ich dachte, die haben von Anfang an alles weggenommen, aber offensichtlich ist das die Phase, wo sie ihnen dann das bisschen, was sie dann irgendwie sich in dieser schönen kapitalistischen neuen Welt erarbeitet haben, das ist dann genau diese Erzählung, wie sie ihnen dann das auch wegnehmen. Faszinierend, ja.
Ja, du musst vor allen Dingen bedenken, dass zu diesem Zeitpunkt, als dieser Film da spielt, oder die Handlung des Films, das ist in den 1920ern angelegt, so dieses ganze wilde Westen-Gedöns, das ist zu dem Zeitpunkt 40 Jahre her, das ist nicht lange.
Auch wenn es da immer noch aussieht wie im wilden Westen.
Ja, also das ist auch total spannend, finde ich, zu sehen, wie da gelebt wurde in Oklahoma, in so einer Gegend, die halt auch total geprägt ist von Viehtrieb und so. Und die Osage, die sind ja auch vor allen Dingen ein Teil der Native Americans, die halt wirklich als, die wirklich zu dem Kern dessen gehören, was wir in Europa so als Native Americans wahrnehmen, nämlich so diese Native Americans der Great Plains, also diese, wie heißt das oft, diese Gegenden halt da, Oklahoma, Kansas, Arkansas, sind ja diese sogenannten Great Plains und diese Stämme, die Büffel gejagt haben und sowas, die haben genau da gelebt. Mhm. Ja. Siehe auch übrigens, wo spielt denn der mit dem Wolf Tanz? Das kann, ich glaube, das spielt nördlicher. Ja, nee, das spielt nördlicher. Das sind Lakota. Ja, nee, das ist Dakota. Mhm. Das ist nördlicher. Aber das ist auch die Mitte der USA halt. Was du ja selten siehst in filmischen Darstellungen oder so, sind ja zum Beispiel Native Americans von der Westküste zum Beispiel. Das ist extrem selten.
Okay.
Aus der übrigens der Community für der Native Americans gibt es so ein sehr geteiltes Echo zu diesem Film.
Okay, inwiefern?
Ja, die einen Stimmen sagen, es ist gut, dass solche Issues mal filmisch verarbeitet werden. Die anderen, sehr interessante Kritik fand ich, sagten so, ja, mindestens zwei der wesentlichen Hauptcharaktere sind wieder White Dudes und es geht hier um das, was diese White Dudes Schlimmes gemacht haben. Und nicht, was macht eigentlich die Osage People aus.
Das stimmt, ja.
Da denk ich so, ja, oh, stimmt eigentlich.
Ja. Auf der anderen Seite, also, das ist natürlich berechtigte Kritik und so, auf der anderen Seite zeigt dieser Film halt auch.
Muss man natürlich auch in dem Kontext sehen, so, ja, immerhin wird mal, also sagen ja auch Leute, die das formuliert haben, sagen auch, immerhin wurden mal Native American Themen in einen Hollywood-Spielfilm wieder gehoben, auf diese Wahrnehmungsebene gehoben. Man kann aber es vielleicht noch besser machen, indem man da noch andere Gewichtung sicherlich findet oder vielleicht auch andere Themen in den Blick nimmt, als immer nur Native Americans als Opfer darzustellen. Weil das ist auch so ein Klassiker des amerikanischen Kinos, ne? Entweder früher halt so dieses so, oh, der böse Indianer, der die friedlichen Siedler überfällt. Und dann irgendwann eben so dieses, der böse weiße Mann, der die Indianer alle tötet.
Mhm. Ja, wobei das hier, oder zumindest kam das bei mir so an, ist das ja irgendwie so eine Mischform. Also der, ja, da werden die Indianer wieder als Opfer dargestellt und die Weißen als Täter. Auf der anderen Seite, da ja dieser Film zu großen Teilen aus der, durch Ernest Burkhardt fokalisiert ist, der ja irgendwie überhaupt nicht rafft, was da abgeht, ist das auch irgendwie symptomatisch so für dieses, ja, diese weiße Perspektive auf, ja, da sind halt so ein paar Morde passiert, aber ich habe da ja nichts mit zu tun gehabt. Also dieses irgendwie Privilegienblindheit, so nach dem Motto, obwohl man ja, also gut, er hat sich ja tatsächlich irgendwie, er hat ja tatsächlich dann am Ende Blut an den Fingern, aber es gibt ja auch genug, sag mal, Leute, die so durch geschicktes oder ungeschicktes Wegschauen und Blauäugigkeit quasi sowas dann halt auch nicht mitbekommen haben, die sich dann am Ende zumindest durch eben Wegschauen zum Täter gemacht haben. Mhm. Und das, finde ich, zeigt der Film auch irgendwie, also das ist nochmal so eine Facette, die ich gar nicht erwartet hätte. Die wiederum auch den Film so ein bisschen schwierig zu gucken macht, aus so einer erzählerischen Perspektive, weil diese, ja, Blödheit und also wirklich, der Typ hat ja offensichtlich kognitiv nicht alle Tassen im Schrank. Oder zumindest kommt es bei mir so rüber. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit dem auf jeden Fall nicht. Ich meine, der,
das ist total komisch.
Der bringt ja für seinen Onkel Leute um und aber selber hat er irgendwie gar kein Schuldbewusstsein oder ihm scheint gar nicht klar zu sein, was er da tut. Also auf der einen Seite glaube ich ihm, dass er ja seine Frau liebt, auf der anderen Seite vergiftet er sie halt. Das ist irgendwie so, Und er scheint dann zwischendurch auch überrascht zu sein, was da so Schlimmes an Morden passiert. Also das wirkt seine Trauer und seine, wie er das alles so verarbeitet, das scheint irgendwie nicht gestellt zu sein. Also das ist irgendwie sehr, sehr komisch. So, ist so komisch, dass ich mich zwischendurch gefragt habe, ob ich den Film überhaupt verstehe. Also ob ich irgendwas verpasst habe.
Ja, ich glaube, der Film hat ja wirklich eine epische Laufzeit. Und was ich glaube, was sie versuchen, einerseits mit dieser Laufzeit, als auch mit dieser sehr ambivalenten Darstellung des Hauptcharakters da, ist eben die historische Situation abzubilden. Mhm. Weil wenn ich so Quellen zu dem Burkhardt lese, es ist total schwierig, den einzuschätzen. Hm. War der jetzt wirklich so gewissenlos oder ist der einfach nur so ein dämlicher Trottel? Wird sehr abfällig gesprochen, aber ist der irgendwie total, also der Typ war ja offensichtlich tatsächlich ein Mörder, aber irgendwie benimmt er sich auch eigentlich, weil der ist ja nachdem er, der Typ, ich weiß nicht, kommt das im Epilog? Ja, im Epilog des Films wird das ja nochmal thematisiert. Der Film hat ja diese Schlussszene, wo dieses Live-Hörspiel da irgendwie stattfindet. Ne? Das ist eine sehr weirde Szene, wo diese Geschichte noch ein bisschen weitererzählt wird, was das den Typen geworden ist. Und das kannst du auch nachlesen. Der Ernest Burkhardt ist nachdem er, der ist auf Bewehr, der ist nach 18 Jahren oder sowas Haft oder 20 Jahren Haft ist der auf Bewährung rausgekommen. Mhm. Der hat sich dann, glaube ich, später nochmal was geleistet, aber war auf jeden Fall erstmal raus. Der ist danach wieder nach Osage County zurückgekehrt. Mhm. Und hat da gelebt. Eine Zeit lang zumindest.
Ja, mit seinem Bruder in so einem Trailerpark, oder war das doch, oder?
Und hat, ja, genau, und hat angeblich sich auch von seinen Kindern, der Typ ist ja 94 Jahre alt geworden, ist ja erst in den 80ern gestorben. Hat sich wohl auch gewünscht, dass seine Asche da verstreut wird. Sein Sohn hat sie wohl von irgendeiner Brücke gekippt, angeblich. Hm. Also nicht dort, sondern irgendwo ganz anders. Hm.
Ja, also
ganz komischer Typ.
Ja, ganz komischer Typ, aber also da hätte ich mir von dem Film gewünscht, dass er das irgendwie nochmal so ein bisschen mehr thematisiert oder halt irgendwie so ein bisschen mehr Klarheit schafft, was mit diesem Typ nicht stimmt. Und wenn es irgendwie so eine Erzählerstimme aus dem Off ist, die irgendwie sagt so hier...
Das Interessante an Geschichte ist ja, beziehungsweise an historischen Persönlichkeiten ist ja, dass du es häufig nicht weißt.
Ja, gut, aber dafür haben wir jetzt gerade eine fiktionale Erzählung und ich glaube, der Film zeichnet schon ein relativ klares Bild, was das für ein Typ ist. Ich glaube, der hatte irgendwie so keine gespaltene Persönlichkeit, aber er hatte offensichtlich so ein Wahrnehmungsdefizit, dass er sich selber eigentlich für einen Guten gehalten hat, obwohl er böse Dinge tut. Aber das wird irgendwie sehr, oder mir war das am Ende, das hat ziemlich lange gedauert, bis ich das gerafft habe. Und das wiederum habe ich jetzt so auch beim Filmgucken als, ja nicht als Hürde wahrgenommen, aber das hat irgendwie schon den Film für einen Moment schon anstrengend gemacht, um die Handlung wirklich nachvollziehen zu können, weil ich mich gefragt habe, was passiert hier eigentlich gerade?
Ja, ich weiß, es ging mir auch so. Vor allen Dingen die erste, also der, wie ich eben schon sagte, der Film hat ja diese epische Spielzeit von 3,5 Stunden und ich, keine Ahnung, ich habe den Film 1,5 Stunden geguckt und dachte so, was passiert hier?
Ja, genau. Und gegen Ende heraus, also die zweite Hälfte, die nimmt dann mal richtig Zug auf und dann werden auch viele Dinge klar.
Ja, die zweite Hälfte ist vor allen Dingen richtig spannend im Verhältnis zur ersten Hälfte, wenn dann da plötzlich dieses Bureau of Investigation auf den Plan tritt und so, und denkst du so, jetzt geht's denen an den Kragen. Mhm. Ich war voll auf der Seite so, endlich Gerechtigkeit. Das war toll.
Ja, also die zweite Hälfte ist schon...
Vor allem mit dieser Musik dann die ganze Zeit, mit diesem Puls, der dann da immer läuft, ne, dieses Klopfen. Und
ja. Ja, mit der ersten Hälfte, also ich weiß nicht, mit der ersten Hälfte haben sich irgendwie keinen Gefallen getan. Die hätte entweder kürzer sein müssen oder besser beschrieben.
Meine These ist, dass sie versuchen, diese sehr, sehr komplexe Situation, wie sie sich im historischen Blick zeigt, in ihrer Komplexität zu spiegeln. Dass du halt da einfach nicht durchblicken kannst. Da ist irgendwie sehr, 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 sehr viel Mist gelaufen. Mhm. Und zig Tote und ganz, ganz verworrene, komische Situation. Und du blickst es einfach nicht, wenn du da so drauf guckst. Die Situation ist nicht so eindeutig, wie man das gerne hätte.
Also ich würde sagen, sie ist aus der in die Vergangenheit geschaut, ist nicht klar. Aber ich würde sagen, wenn du zu dem Zeitpunkt irgendwie einen dieser Aussage-People gefragt hättest, hätten die dir ganz klar gesagt, was gerade passiert.
Und die sagen, die wussten es ja anscheinend selber. Also ich glaube, die wussten natürlich, dass ihre Leute zu Tode kommen. Ja, klar. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, ne? Das fällt einem ja irgendwann auf. Aber wer, wie, wo, was da verantwortlich war, war, glaube ich, zu der Zeit relativ schwierig zu durchschauen. So lesen sich auch Quellen dazu, wo so irgendwie, ja, der hing mit dem und der hing mit dem zusammen und da profitierte der und der Fall, wo der hier tatsächlich dann dargestellt wird mit dieser Familie um Molly Kyle, ist ja noch der eindeutigste und so ziemlich der einzige, in dem es überhaupt Verurteilungen gab. Und wie im Film auch mal angemerkt wurde, sind ja wahrscheinlich Hunderte ermordet worden.
Ja. Ich bin trotzdem der Meinung, dass der Film keinen Fehler macht, aber dass man das hätte geschickter erzählen können.
Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Also auch diese Länge, also ich sag mal, das hätte auch einfach ein knackiger filmisch, 2 Stunden sein können.
Ja, ja, filmisch bin ich bei der Kritik völlig bei dir. Ich glaube auch, das hätte man kürzer darstellen sollen. Die interessanteste Note übrigens fand ich noch zu dem Länge des Films ist wohl, dass er in Kinos häufig mit Pause gezeigt wurde oder wird. Und das Studio dagegen geklagt hat.
Okay.
Das Meisterwerk soll nicht mit eingefügter Intermission gezeigt werden.
Das ist sowieso mein Albtraum im Kino, dass es keine Pause gibt. So, wann soll ich denn pissen gehen? Also ich weiß...
Ja, nach 3,5 Stunden, das geht ja so...
Ja, das heißt, ich trinke eine Stunde vor dem Kinobesuch nichts mehr. Gehe direkt vor Filmbeginn aufs Klo und dann hoffe ich, dass ich bis so lange durchhalte und bis dahin mich dann verdurstet. Toll. Ist doch nicht gesund.
Muss mal Opfer bringen.
Ja. Nee, ganz ehrlich,
ja, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, was sowas dran ist. Weißt du, dann kriegst du da, hier wollen sie unsere 2 Liter Ultra Cola-Bämbel des Todes haben.
Ja, natürlich, Kinos kommt das nicht entgegen. Die wollen ja Getränke verkaufen. Ne?
Ja, ich will auch einigermaßen hydriert da sitzen, ehrlich gesagt. Und also ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Wenn ich halt ein gesundes Maß trinke, dann muss ich halt spätestens nach einer Stunde oder anderthalb aufs Klo.
A small number of cinemas in Denmark, Germany, Italy, Portugal, Brazil, the Netherlands and the United States inserted their own intermission into the film. The theaters were considered to be in violation of their contract by Paramount and Apple Original Films. Ist halt auch ein Apple-Film. You are holding it wrong.
Ach so, ja.
Muss einfach USB-C anstecken. We took action to have it stopped. Tja.
Ja. Ne.
Ich finde, die große Leistung des Films ist die Hauptdarstellerin.
Die Hauptdarstellerin?
Ja. Hm. Weil die spielt den Decap mit einem Lächeln an die Wand. Das,
Ja, ich weiß auch nicht, was Leute an Leonardo DiCaprio finden. Also.
Ja, schön, nicht schlecht, aber die Frau kriegt in einem Gesichtsausdruck mehr Emotionen rüber als der in der ersten Stunde des Films. Das ist sehr faszinierend.
Das stimmt.
Lily Gladstone heißt sie.
Mhm. Ja. Also, ich weiß nicht. Gegen Ende war der Film sehr unterhaltsam, aber die erste Hälfte macht mich irgendwie viele Fragezeichen. Hast du den Film irgendwie bewertet?
Nein.
Okay.
Also ich hab ihm, aber ich dachte so an 4 Sterne.
Ah, okay. Ich habe ihm vor der Sendung auf Letterboxd 3,5 gegeben. Mhm. Ich bin aber sehr unzufrieden mit dieser Bewertung, weil also man sitzt da halt schon 3,5 Stunden, ne? Da kann man auch eigentlich da kann man auch eigentlich was erwarten. Und die ersten 1,5 Stunden sind dann schon auf, ja. Also es ist jetzt nicht langweilig, das auf keinen Fall, aber zwischendurch dachte ich mir schon so, also ich habe da zwischendurch mal so auf die Remote getippt und so, wie, ich habe jetzt eine Stunde geguckt, der geht nochmal 2,5 Stunden.
Hm.
Ach Gott. Ja, mein schauspielerisch und auch filmtechnisch ist der ja ganz nett, aber so ein Meisterwerk ist das jetzt auch nicht. Also, ich sag mal die... Was sind denn so die sonstigen Bewertungen von Letterboxd? Muss mal gerade gucken.
Der Film hat 4,2 Sterne im Schnitt.
4,2. Ja gut, das ist ja nicht so weit weg von dem, was ich gegeben habe, aber weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich hatte irgendwie im Vorhinein das Gefühl, dass der irgendwie sehr hoch angepriesen war, oder? Was ist denn bei Rotten Tomatoes? Also offensichtlich oder mindestens war so sehr, dass du ja ihn vorgeschlagen hast. 93%.
Ich finde den auch weiterhin sehr sehenswert, ehrlich gesagt.
Ja.
Ja. Hm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr von deiner Wahrnehmungsperspektive abhängt und wie gut du... Der bettet sich stark in eine amerikanische Geschichtserzählung ein und hinterfragt viel an dem, wie die USA ihre eigene Geschichte wahrnehmen.
Mhm. Ja, und wenn du da halt nicht irgendwie involviert bist oder nicht da irgendwie dazu eingelesen bist,
ja,
ist das erstmal schwierig.
Ja, genau. Das glaube ich. Das ist so ein bisschen wie anderen Filmen, die ähnliche, also wie zum Beispiel ein Film mit einer ähnlichen Thematik tatsächlich, was heißt ähnliche Thematik, mit auch der sich drehte um Beziehungen zwischen Native Americans und den restlichen Americans. Little Big Man heißt das, aus den 70ern. Ein sehr eigenartiger Film. Ich finde es sehr sehenswerter Film, aber wirklich auch sehr eigenartiger Film, weil du ihn auch gar nicht so zum Beispiel gar nicht zuordnen kannst, welchem Genre gehört er eigentlich zu. Ist das jetzt irgendwie so ein Abenteuerfilm oder ist es eine Komödie? Das ist sehr eigenartig, weil der Film schwankt mehrmals zwischen sehr ernst und absurd komisch. Es ist ein total stranger Film. Aber total auch ganz spannend gemacht. Mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle.
Okay.
Der hat angeblich auch schon so etwas gemacht, dass er das Bild, was Amerika sich selber gerne gibt von, oder sich selber gerne erzählt von, wie ihre Beziehungen zu Native Americans waren, hinterfragt hat. Und das eben anders darstellt, nämlich weil es nämlich zum Beispiel den Battle of the Little Bighorn in Fokus stellt, wo ein gewisser General Custer mehr oder minder ein Massaker verübt hat. Wurde aber lange als so quasi glorreiche Schlacht erzählt oder so sonst was. Oder ja, vielleicht so ein bisschen problematische Schlacht oder so. Ja, unangenehmes Thema, sonst was so. Und letzten Endes wird er in dem Film dargestellt als total der crazy Typ, der irgendwie einfach komplett durch ist und einfach nur Indianer töten möchte.
Ja. Was der Film zumindest so.
Und übrigens, diese amerikanische Selbstwahrnehmung, das spielte eben auch auf dieses Tulsa-Ding an. Ich überlege die ganze Zeit, wie hieß denn diese, war das Marvel-Serie, die das Tulsa-Ding auch thematisiert?
Marvel? Keine Ahnung.
Es war doch irgendwann.
Ich finde es auf jeden Fall faszinierend, wie der...
Watchmen, ja.
Watchmen, okay.
Hast du das gesehen, die Serie?
Ich habe das Cosmic-Comic, das ist nicht Marvel.
Oder ist es DC? Ist gar nichts von beiden?
Ich glaube, das ist was Eigenes, oder? Oder ist das irgendwie, ich bin nicht sicher. Das ist
ein... Ich glaube, das ist was Eigenes. Das hatte nur eine Staffel. Leider.
Ja, das ist ja auch nur eine Graphic Novel, ne?
Das lief, wann lief das denn? Ende 2019. Das war nicht schlecht, das war gut gemacht. Aber das stellte zum Beispiel auch das Tulsa Massacre in ins Zentrum. Also es spielt Present Day, also heute. Ist DC Comics. Übrigens.
Oh, okay.
Ich sehe es gerade, ist DC Comics. Das spielt in Tulsa und das stellt auch dieses Tulsa Massacre irgendwie ins Zentrum. Ich kann mich nicht mehr an den genauen Zusammenhang erinnern, aber es wird da auch die ganze Zeit thematisiert. Und das gerade so, deshalb wird auch Tulsa erwähnt in diesem Film, denke ich, weil das bei Amerikanern inzwischen was anklingen lässt.
Ja, was dieser Film halt vor allen Dingen auch so transportiert, ist ja auch irgendwie wie normal und allgegenwärtig der Rassismus und dieser Rassenhass in den USA zu der Zeit ist. Also in erster Linie eigentlich wird das gar nicht so dargestellt, weil ich sag mal, da heiraten halt irgendwie weiße Männer Frauen eines anderen Kulturkreises und sehen das auch irgendwie völlig normal an. Aber wenn du halt irgendwie so Paraden siehst und dann läuft da irgendwie der Ku Klux Klan mit und dann gibt's hier ein Massaker an Schwarzen und hier ein Massaker an Indianern. Ja. Und das ist irgendwie so.
Normal.
Das wird schon einen Grund haben, warum das so ist. Aus
dem Motto. Ja, genau. Es wird so überhaupt nicht so irgendwie problematisiert, ne? So, ja.
Weil halt, ist halt Privileg, ne? Der Weiße steht halt denkt so, mir geht's doch gut, ist doch alles in Ordnung. wenn man dann bedenkt, dass, ich sag mal, so ein Stimmungsbild oder so eine allgegenwärtiger Hass oder Abneigung in Gesellschaften dieser Zeit existieren, ist es dann schon fast nicht verwunderlich, dass es dann irgendwie zu so Eskapaden wie dem Dritten Reich gekommen ist. Mhm. Also, ist eigentlich schon fast wiederum ironisch, dass dann ein Land wie die USA, was ja selbst eine schwierige Vergangenheit mit Rassenhass und so weiter hat, dann das Deutsche Reich von den Nazis oder Deutschland von den Nazis befreien musste.
Ja, während sie ein segregiertes Militär hatten, ne?
Ja, genau. Das kann man sich fast nicht ausdenken. Ja, ich sag mal.
Die hatten auch ihren eigenen Faschismus. Die hatten nur nicht so eine, das ist das richtige Wort, populäre Führungsgestalt. Fällt kein besseres Wort ein als populär. So ein Hitler war ja so ein sehr populärer Führungscharakter. Populär ist nicht das richtige Wort.
Populistisch meinst du vielleicht?
Nein, ich meine nicht populistisch. Der war halt beliebt.
Ja. Was meinst du mit, die Amerikaner hatten ihren eigenen Faschismus?
Es gab eine faschistische Bewegung in den 30er Jahren in den USA, die auch einigen Zulauf genoss, bis hin zu großen Massenveranstaltungen und so.
Okay.
Nur der Hauptfunktionär in dieser Bewegung, der hat sich dann halt in so Affären verwickelt und war so ein bisschen problematischer Typ und halt nicht so ein schräger Asket mit klaren politischen Zielen wie Adolf Hitler, sondern halt so ein ganz komischer Typ, der wahrscheinlich heute so in der AfD landen würde oder so. Gleichzeitig aber mit einem glühenden Rassismus und Menschenhass, ne?
Also keine faschistische Regierung in dem Sinne, sondern eine faschistische Strömung.
Das meinst du? Ja, okay. Die auch wirklich richtig, richtig Leute angezogen hat. Also die waren nicht unpopulär.
Ja, ich sag mal, wenn ich mir das so angucke, was dieser Film so darstellt, was so das Gesellschafts-, das Menschenbild in dieser Zeit ist, wundert mich das auch überhaupt nicht.
Ja, das ist richtig übel.
Das ist ja...
Ja, weil nicht, dass andere Länder da so viel besser gewesen wären in dieser Zeit, ne? Also ich meine, du hast schon gesagt, zum Beispiel die nationalsozialistische Herrschaft, aber keine Ahnung.
Ja, guck dir Österreich und Italien an, das ist ja...
In Schweden haben sie auch, keine Ahnung, Menschen sterilisiert oder so, weil die nicht ins Gesellschaftsbild passten oder in Japan. In Japan haben sie das nur nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht.
Ja, in England doch auch, oder?
Ey, da haben sie vor allen Dingen Homosexuelle misshandelt.
Ja.
Gut, das haben wir hier auch, aber das ist doch alles grausam.
Ja. Ich meine, du hast gerade gesagt, der Typ oder der faschistische Führer in den USA, der war ein bisschen problematisch und war nicht so charismatisch. Das Problem hat die USA ja heute nicht mehr.
Charismatisch ist, glaube ich, das Wort, das ich gesucht habe.
Ich sag mal, die Dinge, die sich Trump schon geleistet hat, wäre bei jedem, bei jeder andere Politiker dieser Welt wäre schon längst weg vom Fenster gewesen. Also, wenn das mit dem Faschismus noch, also unter Trump sehe ich, dass das mit dem Faschismus noch was werden könnte. In den USA.
Ja, Faschismus made in USA. Gab es 2017, als Trump das erste Mal an die Macht kam, einen Artikel zu in der Zeit. Das war ganz interessant.
Fabulös. Naja, ich glaube, das war so unser Senf zum Sonntag und vor allen Dingen zum Film. Das nächste Mal schauen wir einen
Film. Ganz tiefenentspannt mit einem Kriegsfilm.
Genau. Endlich was Positives. Paths of Glory von Alfred Hitchcock, hätte ich was gesagt. Der andere. Stanley Kubrick. Paths of Glory habe ich geschrieben, auch nicht schlecht. Glory. Das ist so ein Film nur mit Hugh Laurie, der ganze dumme Witze macht.
Genau.
Ja. Den schauen wir fürs nächste Mal. Dann im neuen Jahr. Was auch bedeutet, dass wir jetzt keine Silvestersendung machen, ne? Ist ja auch irgendwie ungewöhnlich, sonst haben wir doch immer jedes Jahr an Silvester zugange.
Machen wir? Was? Jedes Jahr? Machen wir sonst jedes Jahr zu Silvester eine Sendung?
Gefühlt sitzen wir am Ende des Jahres immer da und machen die große T-Zeit Talk Radio Silvester Gala. Nur dieses Jahr ist irgendwie Kalender was schiefgelaufen. Naja. Vielleicht dann im neuen Jahr machen wir trotzdem Jahresrückblick.
Ach stimmt, gar keinen Jahresrückblick gemacht.
Naja, ist ja auch erst Weihnachten. Also viel zu früh für Jahresrückblick. Wer weiß, was noch alles passiert.
Eben.
Vielleicht gewinnt ja der Russe noch den Krieg.
Das glaube ich jetzt eher weniger.
Ich auch nicht. Hoffen wir es nicht.
Nicht in der nächsten Woche.
Genau. Wir sind auf jeden Fall schon in Jahresendstimmung. Ich würde sagen, damit sind wir auch durch für dieses Mal und wünschen frohe Feiertage und halt durch. Wir sehen uns im neuen Jahr und bedanken für die Aufmerksamkeit.
Augen zu und durch. Bis dann.